gesellschaftlich sind wir, man könnte mal sagen, gesellschaftlich sehr weit weg von uns. Wir werden sehr viel abgelenkt, wir konsumieren sehr viel Materielles, wir konsumieren sehr viel Information. Wir verlieren uns in dem Sinne, dass wir das Gespür für uns verlieren. Das Gespür für sich verlieren ist halt nicht das, was es braucht, um für sich ein gutes Leben zu haben, um im Moment zu sein und um dann letztendlich auch für Erfolge hintrainieren zu können. Ja? Fokussiert zu sein auf das, was wichtig und wesentlich ist.
Wir laden ein zur nächsten Reef-Veranstaltung Die Kunst der Psyche. Am 28. Februar um 19 Uhr im Audimax auf der alten WU werden wir euch näher bringen folgende Themen: Mindset, Lifestyle, Achtsamkeit. Wie man mit mentaler Stärke nicht nur seine Performance, sondern auch den gesamten Alltag besser gestalten kann. Psychologe Georg Hafner sowie Alexander Gref und Massimo Köstelenz führen euch ein in Themen rund um Gelassenheit im Alltag, Achtsamkeit. Die Kunst der Psyche am 28. Februar, Alte WU, Audimax. Links zu den Tickets in der Beschreibung sowie im QR-Code auf dem Screen. Wir freuen uns auf euch.
Deine größte Begabung, oder? Also, dass du da in einem Setting bist, dass du halt noch aktiver zuhörst und dadurch ganz andere Fragen stellen kannst und auch...
Ja, also Trainingseffekt, wie man es körperlich erkennt, ja, man trainiert die Muskeln, man trainiert die Zuhören. Fähigkeit und ist dann vielleicht mehr ein Punkt bei einem psychologischen Gespräch. Ja. Aber keine Zauberei, keine gar nichts, sondern halt Techniken, die man heute lernt.
Ja, oder ja, du wirst halt in dem besser. Wir wissen, man wird in dem besser, was man auch tut am Ende des Tages. Und ich glaube, das trifft auch ziemlich gut das Mindset. Aber bevor wir starten, möchte ich dir sagen, Georg, ich finde eigentlich deinen Nachname extrem originell, weil bist du der Hafer, in den wir einkehren sollten, um unseren innerlichen Frieden zu finden?
Naja, es ist ja also Hafner wie der Hafnermeister.
Ja, ja, klar.
Wenn man an einen Hafnermeister denkt, könnte man denken, okay, Kachelöfen und der bringt Wärme. Also man könnte sagen, okay, ich bringe mentale Wärme da, wo ein bisschen kälter ist. Und das bedeutet dann in weiterer Folge auch vielleicht ein gewisser Schutz, ja, und ein gewisses Wohlgefühl. Und das ist sehr wohl dann ein Ziel in der Psychologie, dass man sich wohler fühlen kann.
Ja, ja, definitiv. Das ist ja die Vertrauensbasis, die es am Ende des Tages schaffen sollte. Aber lustig, dass ich sofort an Hafen denke, an Hafner lustigerweise. Du hast mich dann eh richtig korrigiert. Starten wir gleich einmal. Ich glaube, was unser Ziel heute sein sollte oder von meiner Seite her, dass wir vor allem für die Sportpsychologie, aber auch für die Psychologie ein Vertrauen schaffen, oder?
Ja, also wenn Sportlerinnen zu mir kommen oder eben allgemeine Klientinnen, ich mache ja unterschiedliche Themenschwerpunkte, dann ist es so, dass man sich hier wohlfühlt, also in meiner Praxis in Althitzing hier, die Praxis Althitzing, dass man hier mal ankommt, dass man sich wohlfühlt und letztendlich, dass man Vertrauen schafft in dem, dass man sich öffnet. Ja? Und wenn sich jemand öffnet, dann kann man natürlich intensiv miteinander zusammenarbeiten.
Du sprichst das richtige Thema an, öffnen. Was sind denn so deine Beobachtungen? Also wenn man zum Beispiel eigentlich so, wenn man das Beispiel hernimmt mit der Familie zum Beispiel, wo man eigentlich sehr, sehr intim ist und eigentlich da die Möglichkeit hat, sich wirklich zu öffnen, wird es, meine Beobachtungen sind auf jeden Fall in diese Richtung, am wenigsten getan. Warum eigentlich?
Ich glaube schon, dass in einer guten Familienstruktur und einem guten Freundeskreis, dass man sehr offene Gespräche hat, dass man einander vertraut, dass man sich zutraut, etwas zu kommunizieren. Und Psychologinnen sollen ja das nicht ersetzen, das Familiensetting, sondern es geht hier nochmal eher darum, dass jemand mit einer professionellen Sichtweise sehr neutral einfach mal beobachtet und zuhört, sich dann ein Beat macht und letztendlich den Weg unterstützt. Mhm. Wir geben ja in der Regel den Weg nicht vor, sondern der Weg wird ja vom Gegenüber vorgegeben.
Obwohl du den richtigen Weg sehen würdest, oder? Also es ist ja oft so, dass du durch deine Kompetenzen, aber auch, du wirst ja sicherlich ein Muster dann irgendwann einmal erkennen, weil psychisch mehr oder weniger kann man da schon ein Muster erkennen teilweise, dass es sich wiederholt und dann würdest du eher die Person oder deinen Athleten, Athletinnen in die richtige Richtung geben können, aber das darf man dann am Ende des Tages nicht, oder?
Genau. Es ist sehr oft so, dass Muster erkannt werden. Beispielsweise ein Sportler, Sportlerin kommt mit Nervosität, dann könnte es ein ähnliches Muster sein wie bei anderen Athletinnen. Und das wäre hier ein Trugschluss, dass man dann das vorwegnimmt, weil manchmal ist es dann eben doch anders. Und das macht halt das aus, wenn man freundschaftlichen Rat gibt, der oft auch gut gemeint ist und sehr oft auch passend ist, richtig, wie du gesagt hast. Und mein Zugang ist eben weg von richtig und falsch, mehr hin zu, was ist passend für jemanden. Und das kann dann vielleicht zwar ein spannender, für mich richtiger Gedankengang sein, aber nicht passend für mein Gegenüber.
Mhm, genau, das ist oft das Schwierige. Und das ist ja das Schwierige dann auch Richtung, für den einen ist das richtig, für den anderen ist das dann falsch oder fühlt sich auch dann falsch an. Das macht es eigentlich so komplex. Und ich glaube, es ist in keinem Thema so offensichtlich, dass Psychologie eines der komplexesten Themen ist eigentlich am Ende des Tages, weil es so von so vielen Faktoren, Vergangenes, wie auch immer Individuelles, abhängig ist, oder?
Genau, wir haben die unterschiedlichen Dimensionen der Zeit, Vergangenes, Zukunft, Ziele, Wünsche, Visionen, die Gegenwart natürlich, die viele verlieren, die viele nicht im Griff haben und immer im Kontext. Wo bin ich eingebettet? Familiär, beruflich, im Sportkontext, wie ist da das Setting? Also Trainer, Trainerinnen sind oft ein Thema, Eltern sind oft ein Thema, die sehr stark beeinflussen, bis hin zu Sponsoren und oder letztendlich die Sportkultur, weil jede Sportart an sich auch eine eigene Kultur hat.
Ja, definitiv. Du hast auch angesprochen, gute Familie, gute Freunde, ja, unter Anführungszeichen, was auch immer, wie man gut definiert, aber ich glaube auch einfach, dass die auch zuhören und aktiv jemandem helfen, wobei das ist auch oft schwierig, aber meine Frage, die sich halt oft stellt, was auch möchte ich von dir persönlich definitiv wissen, aber auch was deine Beobachtungen sind oder auch was evidenzbasiert, klar sich herauskristallisiert, wie nehmen wir die Psychologie überhaupt wahr, nehmen wir sie überhaupt wahr oder haben meines Erachtens noch nie so weit entfernt von der Psyche, wie wir heute sind oder wie wir heute das wahrnehmen oder auch mit uns auch auseinandersetzen, was das betrifft?
Naja, gesellschaftlich sind wir, man könnte mal sagen, gesellschaftlich sehr weit weg von uns. Ja, wir werden sehr viel abgelenkt, wir konsumieren sehr viel Materielles, wir konsumieren sehr viel Information mit all den technischen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, was tolle Möglichkeiten sind, aber wir verlieren uns in dem Sinne, dass wir das Gespür für uns verlieren. Wir haben Helferlines wie eine Smartwatch, die ganz gut sein können, oder ein Smart Ring. Und das kann ganz gut und nett unterstützend sein, aber das Gespür für sich verlieren ist halt nicht das, was es braucht, um für sich ein gutes Leben zu haben, um im Moment zu sein und um dann letztendlich auch für Erfolge hintrainieren zu können. Ja, weil das ist ja das, was es dann um was es geht, fokussiert zu sein auf das, was wichtig und wesentlich ist.
Sind wir noch heute in einer Zeit, wo quasi das ein Tabuthema ist? Also früher kann ich mich noch so erinnern, so quasi geht zum Psychologen, na, da habe ich was, ja, also da will ich nicht hin, weil dann bin ich ja irgendwie krank, ja, oder teilweise was auch so populär mehr oder weniger ist, dass der Psychologe, der selbst Psychologie studiert, der braucht es ja für sich selber mehr oder weniger, das ist ja auch so ein richtiger, was ich ja an sich nicht schlecht finde, ja. Wie siehst du das, also wie auch dein Zugang zu deinen Athleten oder deinen,
Naja, in jedem Klischee steckt ja ein bisschen Wahrheit, also es wird wohl so sein, dass viele an der Psyche interessierte Kolleginnen vielleicht selber gewisse Themen mitgebracht haben und deswegen sich für das Thema Psychologie in Form vom Psychologiestudium sehr interessiert haben. Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass jetzt übersehe, beispielsweise Amerika, dort seit Jahren es üblich ist, dass es zum guten Ton gehört, dass jeder seinen Coach, seinen Psychologist hat an seiner Seite. Das ist üblich, das ist dort gewöhnlich, das ist nichts Besonderes.
Es aber
ist
im Profisportbereich, oder? Reden wir da hauptsächlich im Profisportbereich?
Im Profisportbereich, aber letztendlich auch ganz allgemein.
Okay.
Ja. Und im Profisport ohnehin. Ja. Also da ist Amerika, was das betrifft, Australien weit voraus. Bei uns in unserer Gesellschaft ist Psychologie leider noch immer so in kleinen Nuancen das Wording tabu behaftet. Also wenn jemand sich einen Fuß gebrochen hat, redet man ganz offen drüber. Wenn jemand zum Psychologen geht, weil Depression oder ähnliches, ist es eher ein Tabuthema, ja, und möchte man das vielleicht nicht so mitteilen. Den Zahnarzt, die Zahnärztin, die teile ich gerne, ja, und empfehle ich gerne. Psychologen muss nicht jeder wissen, dass man da ist. Tatsächlich im Profisport hat es sich jetzt so herauskristallisiert, dass es unglaublich viele Profisportlerinnen schon nutzen, dieses mentale Training und die Betreuung von der Sportpsychologie. Und viele Profisportlerinnen reden deswegen nicht drüber, weil sie erkannt haben, dass es was Magisches ist, ein Joker ist, und sie wollen nicht unbedingt, dass die Konkurrenz auch von diesem Joker weiß. Und deswegen ist es für die einen vielleicht nur so ein bisschen tabu. Ja. Und die anderen, die es nutzen, sind so clever, weil sie so viel Nutzen daraus haben. Und Mentaltraining ist letztendlich ein Puzzlestück von ganz vielen im Profisport, aber eben ein wichtiges.
Und das ist halt oft das Problem, was ich halt dann auch sehe, weil ein Profisportler abseits von der Leistung, wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft, hat ein Profisportler definitiv eine Vorbildwirkung und er muss nach außen hin auch das tragen, was er am Ende des Tages ist. Und die Argumentation natürlich als Individuum und als Egoist mehr oder weniger, weil ich möchte ja siegen, ist das absolut von der Relevanz. Aber wenn jemand klar das kommunizieren würde, dass er mit einem Psychologen arbeitet und dass er auch Benefits dafür hat, ja, und auch er mehr nach außen hin tragt, glaube ich, würde das positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, weil dann wäre ja das Vertrauen mehr da. Und das ist ja das, was sich dann, wo die Katze sich in den Schweif beißt, mehr oder weniger, wo wir halt eben aktuell sind, dass manche, das eine Lager sagt, nein, ich verabscheue es quasi, und das andere, das nimmt es auf quasi, aber redet nicht darüber, weil es halt der geheime Trick quasi ist.
Genau, so redet man drüber, nicht drüber und so auch nicht. Deswegen bin ich ja sehr froh, dass mittlerweile, mir fällt da ein, der Kabarettist Thomas Stipschitz immer wieder sagt, dass er Therapie nutzt, Pizzeria und Jaus, die nutzen das, glaube ich, auch. Und im Profisport kriegt man natürlich auch mit, ja, dass sehr erfolgreiche Spielerinnen von Atemtechniken reden, von Entspannungsübungen reden. Das ist so quasi die Basis der Sportpsychologie, die Basis für Gelassenheit und dann in weiterer Folge Fokussierung. Und wenn die dann drüber reden, ist es oft sehr klar, dass die nicht nur ein Buch drüber gelesen haben, sondern dass die sehr wohl dann auch in regelmäßiger Betreuung sind.
Du sprichst oft jetzt über Mentaltraining, auch über Atemtechnik. Kann man das auch differenzieren bezüglich, sagen wir mal, therapeutischer, psychologischer Behandlung und dem Mentaltraining, dass ich eben gelassener bin, genau im richtigen Moment fokussiert bin, aber das andere braucht es natürlich auch, also viel reflektieren, sprechen. Das ist nicht das eine geht nicht ins andere, oder? Wenn wir halt über Mentaltraining sprechen, beziehungsweise auch psychologische Betreuung, also dass man da wirklich mehr spricht über die Thematiken, nicht nur, was in einem vorgeht und nicht nur visualisieren bezüglich Wettkampf und so weiter.
Genau, also wir haben eine große Range von psychologischen Möglichkeiten. Ich hole kurz aus, die klinische Psychologie, die würde eher Menschen behandeln, die psychisch so belastend sind, dass sie den Alltag nicht mehr gut bewältigen können. Mhm. Weil Depression, weil Flugangst, weil Persönlichkeitsstörung, da braucht es die Psychologie unbedingt. Gesundheitspsychologie ist etwas, was vielleicht mehr mit dem Lebensstil zu tun hat, mit Wohlfühlfaktoren, mit vielleicht Gewichtsregulierung, mit mehr Bewegung, mit Rauchentwöhnung und vieles mehr. Mhm. Sportpsychologie, da würde man jetzt auch nicht sagen, dass jemand den Psychologen braucht im Sinne von klinischer Psychologie, sondern Sportpsychologie, da geht es dann eher darum, dass Sportlerinnen für sich erkennen, genauso wie sie sich vielleicht mehr auf Ernährung konzentrieren und nicht alles Mögliche essen, genauso wie sie sich einen Sportwissenschaftler an ihrer Seite nehmen und einen Trainer, der Technik, Taktik, Kondition erklärt, ist es einfach clever, den Sportpsychologen zu nutzen, der hier die Methodik des mentalen Trainings beherrscht und dann unterschiedlichste Methoden gemeinsam übt, gemeinsam trainiert und genauso wie ein Tennistrainer jahrelang bei einem Spieler dabei sein kann, bei einem Tennisspieler, kann es eben sein, dass der Mentaltrainer, der Sportpsychologe jahrelang begleitet, immer dann, wenn es halt wieder was braucht.
Könnte man sich das irgendwie so ein bisschen bildlich vorstellen und auch ein bisschen den Übergang über den Sport, dass man quasi einen Techniktrainer für die die Technik wäre dann einfach zum Beispiel den Tennisschlag zu perfektionieren oder zu verbessern, das wäre dann eher so das Mentaltraining und zum Beispiel, wenn man jetzt die Ausdauer trainieren wollen würde, das wäre zum Beispiel eher das Psychologische. Kann man das so irgendwie so hätte ich das jetzt einmal herausgehört, dass man so eher auf die Technik sich konzentriert, quasi das wäre das Mentaltraining, wo es dann wirklich geht, wann bin ich da, dass ich mich wirklich aktiv reaktiviere, mehr oder weniger, ja? Also Atemtechnik, Meditation, Konzentration, Fokussierung, das, wenn es dann drauf ankommt. Und das andere wäre dann eher so, ja, die Basis eigentlich, das psychologische Ausdauertraining. Kann man das so irgendwie so sich herleiten?
Es ist eine spannende Differenzierung jetzt, die hätte ich so noch nicht gesehen. Kann man so stehen lassen. Letztendlich geht es auch darum, ergänzend, dass die Betreuung, die psychologische Betreuung bei Athletinnen, da geht es sehr oft auch um Persönlichkeitsbildung und Stärkung. Und dass die Sportlerin sich klarer wird, was die sportlichen Ziele sein sollen, dass die Kommunikation mit sich selber, mit dem Außen auch viel besser wird. Mhm. Und durch diese Klarheit, egal wo man das jetzt ansiedelt, durch diese Klarheit wird man besser. Mhm. Ich habe es einmal für mich so runterbrochen nach einer Spiroergonometrie, wo mir ein sehr guter Sportwissenschaftler, Physiotherapeut erklärt hat, dass so Grundlagenausdauer einfach die Basis ist auf körperlicher Ebene, wo man stundenlang auf einem niederen Puls agieren kann, für das Fundament für einen muskulären Aufbau, aber vor allem auch für die Regeneration. Mhm. Und mein Wording dann dazu war, bezogen aufs Mentale, könnte man sagen, die mentale Grundlagenausdauer ist ein Spannungstraining. Mhm. Okay. Weil alles Fundament, alles, was sich danach aufbaut, ist wahrscheinlich klarer und besser, wenn ich zur Ruhe kommen kann, wenn ich am Punkt bin, wenn ich gelassener bin, wenn ich bessere Entscheidungen treffen kann und deswegen die mentale Grundlage.
Ja, das trifft es eigentlich ziemlich gut, auch bezüglich Entscheidungen zu treffen. Und wir wissen ja, dass umso klarer dein Verstand ist und umso ruhiger du eigentlich bist als Wesen, mehr oder weniger, umso besser kannst du Entscheidungen treffen, weil wenn du unter Stress bist, triffst du oft falsche Entscheidungen, falsche Rückschlüsse und das führt dann wahrscheinlich zu einer Niederlage oder eben, ja, zu einer Niederlage trifft es eigentlich ziemlich gut. Genau. Kann man eigentlich sagen, ja.
Und deswegen mentales Training, Beispiel Aufschläger, Tennisspiel, zweiter Aufschlag. Und was passiert in dem Moment? Eine Stressreaktion. Ja, genau. Ja. Man möchte den zweiten Aufschlag natürlich ins Feld spielen. Wenn ich aber in der Situation beginne zu reflektieren, wie jetzt dies besser oder das oder sollte das machen, dann bin ich in der Stressreaktion wahrscheinlich nicht so klar, wie wenn ich vorher in Ruhe solche Situationen durchspiele und mir beispielsweise Plan A und Plan B überlege und dann in der Situation einfach nur auf Plan A oder Plan B zugreife.
Genau, bevor ich dann halt unterbewusst falsche Dinge mache oder mich verletze oder sonstiges. Ja. Das ist echt spannend. Und man könnte das ja so ein bisschen so herleiten, auch aus dem Buddhismus ist das so eine Geschichte, die mich eigentlich sehr fasziniert und das auch wieder sehr klar verdeutlicht, zumindest für mich. Man kann sich das so vorstellen, dass der Geist oder der Mind ist so wie ein wildes Pferd. Und es gibt quasi einen Reiter, der reitet auf diesem Pferd und an der Landschaft entlang. Und dann fragt ein Mensch, der draußen steht quasi oder halt ja, sitzt, wo reitest du hin? Und er sagt, er weiß nicht, wo er hinreitet, fragt das Pferd. Und das beschreibt es eigentlich ziemlich gut, dass man eigentlich, wo du sagst eben, weil Stress kann ja alles sein. Es kann ja der, also körperlicher Stress, aber es kann ja auch emotionaler Stress, beziehungsweise Emotionen können ja auch Stress in mir bewirken. Und wir müssen halt oft aufpassen, und das war auch so mein Learning, dass die Reaktion, körperliche Reaktion, nicht automatisch die geistige Reaktion mit einbewirkt. Also man kann ja das isolieren, mehr oder weniger, oder halt sich davon trennen. Und oft haben wir halt oft das Problem, und das sieht man halt dann, wie weit jemand mental vor allem ist oder auch ein Sportler, wenn er zum Beispiel zu der Emotion wird. Also wenn er zum Beispiel aggressiv wird oder wütend ist, dann wird er ja zu der Emotion. Aber genau das soll ja das Mentaltraining uns zeigen, dass es nicht der richtige Weg ist, oder?
Genau, jetzt sind wir wieder beim richtigen Weg, also der passende Weg. Ja. Und ein Stürmer Fußball, der vielleicht den Ball nicht gut trifft oder verschießt, der kann sich natürlich zu Recht ärgern, weil er halt nicht reintroffen hat für seine Mannschaft, weil er den sportlichen Erfolg sucht, klarerweise. Und Ärger ist eine Emotion, die ist sehr wichtig. Nur, wenn der Stürmer vielleicht sekundenlang, minutenlang bei dem verhaftet bleibt, aber nicht mitgekriegt hat, dass es eigentlich ein Eckball ist und der Eckball aber dann wieder seine Präsenz verlangt und dort wieder die nächste Chance auf ihn wartet, dann ist er nicht mehr am Punkt. Und mir geht es aber Leistung am Punkt abrufen zu können. Und wenn das funktioniert, dann ist man möglicherweise mehr am sportlichen Erfolg dran, als wenn es nicht funktioniert.
Wieso glaubst du, dass das, was du jetzt beschrieben hast, stattfindet? Also im Menschen quasi, dass er sich dann zu sehr von seiner eigenen Wut oder einfach auch von seiner eigenen Sicht so überwältigen lässt, dass er blind allen anderen gegenüber ist und eben die Leistung am Punkt nicht bringt?
Letztendlich, wenn es um Emotionen geht, die Emotion, die von uns auskommt, die ist ja in dem Sinne oft begründet. Ja? Also wenn jemand daneben schießt, dann ist er vielleicht ärgernd, wütend auf sich selber, wütend auf den Schiedsrichter, wütend auf die allgemeine Situation, aber er bringt nicht das, was gerade von ihm vielleicht abverlangt wird. Vielleicht, weil der Druck zu groß ist. Von 10.000, 20.000 Zuschauern, von der Familie, von Sponsoren, Druck von sich selber. Und wenn sie das alles zu sehr kanalisiert, dieser Druck in Emotionen, dann gerät man außer Rand und Band und der Tennisspieler wird den Tennisschläger schmeißen und zertrümmern. Was eine natürliche, normale, nachvollziehbare Reaktion ist. An sich nichts Verrücktes. Es ist aber in dem Sinne verrückt, als dass es nicht mehr der erfolgreiche Weg ist, sondern der hinderliche. Aber es gibt Tennisspieler, die zertrümmern ihren Schläger, sind aber im nächsten Moment wieder so am Punkt, weil sie die Energie so sehr nach außen kanalisiert haben und das ihnen geholfen hat, wieder frei zu sein. Und da wieder braucht jeder Spieler, Spielerin etwas anderes und andere Methoden und Techniken auch, das, was für einen selber passend ist. Ja, weil jemand braucht diese Wut, um Bestleistung zu bringen, und jemand anders braucht die Ruhe, um fokussiert die Bestleistung zu bringen.
Das wären dann wieder charakterliche Unterschiede, mehr oder weniger, auch vom, weil wie hat die Vergangenheit, wie hast du gelebt, mehr oder weniger. Aber wir sind uns dann schon, sagen wir mal so, klar, dass das nicht, wie soll ich das richtig formulieren, es ist vielleicht nicht der richtige Weg nach außen hin, weil natürlich, du beschreibst es ziemlich gut mit einer Energie, die nach außen hin will und lieber so, als wenn ich sie hineinfresse. Aber ist das dann absolut der richtige Weg? Wäre nicht, dass man das noch mehr unter Kontrolle bringt, dass man nicht den Schläger quasi auf den Boden schlägt, damit ich dann halt wieder da bin und dann halt das abhacken kann?
Genau, und jetzt sind wir wieder zwei, drei Schritte davor. Ist mir bewusst, warum ich mich ärgern werde oder warum ich mich geärgert habe, ja, kann ich diese Situation reflektieren, kann ich im Kopf visualisieren eine Alternative, wie es sein hätte können, statt dem Ärger, und profitiere ich aus dieser alternativen Visualisierung und kann diese mitnehmen fürs nächste Mal. Mhm. Das heißt, der Ärger baut sich vielleicht gar nicht erst auf, weil ich es kognitiv anders bewerte und weil ich es emotional anders wahrnehme und weil ich es auch anders übe. Mhm. Ja, und ich vielleicht auch gelassener bin aufgrund von Entspannungstraining. Und dann bin ich ganz woanders als in meinem gewohnten Muster. Und die geht es halt oft aufzubrechen.
Genau, du sprichst es eigentlich ziemlich gut an. Und was braucht es am Ende des Tages? Jemand, der das von außen beurteilen, aber auch beobachten kann. Weil ich sehe so, wenn wir für uns Menschen, in der Menschheit ist ja der Individualismus das Größte und Wichtigste, aber am Ende des Tages, wenn ich nur meine Gedanken, meine Gefühle, die am Ende des Tages zählen, werde ich mich nicht weiterentwickeln. Also ich muss ja von außen jemanden, der dann eben sagt, hey, das war nicht richtig, zum Beispiel den Tennisschläger auf den Boden zu schlagen, aber wenn ich diese Bezugsperson nicht habe oder auch nicht das Vertrauen, das kann ja alles, also familiär, kann eine Freundin sein, oder ein Psychologe, dann werde ich dann stehen, weil ich halt nur meine eigene Perspektive habe und das rechtfertige, weil ich eben nicht aus meinem Muster ausbrechen möchte. Also wir haben ja eigentlich am Ende des Tages, können wir ja den Kreis schließen, warum oft viele nicht zu einer Psychologin gehen wollen, weil sie ja wissen, sie haben ein gewisses Muster und das aber nicht aufbrechen wollen können, weil es einfach extrem viel Energie und Kraft auch kostet. Und am Ende des Tages, ich muss mich selbst hinterfragen.
Und das ist die Hürde, der Schattensprung. Ja. Zu sagen, okay, ich habe das jetzt 10 Jahre lang so gemacht und ich komme drauf, es könnte anders sein, dann müsste ich mir auch eingestehen, dass dieses Verhalten 10 Jahre lang zwar meines war, aber vielleicht nicht das Cleverste, nicht das Passendste. Und genau dieser Gedankensprung, der ist wichtig, und bezogen auf dein Beispiel, ob das richtig ist, den Schläger zu schmeißen oder nicht, könnte man den Sportler, die Athletin, fragen, war es zweckmäßig? Ja. Und wenn dann jemand sagt, ja, weil ich habe dann wieder besser gespielt, wunderbar. Oder na, ich habe dann nicht mehr meine Leistung gebracht. Und dann kommt eigentlich jemand selber drauf, wenn es nicht zweckmäßig ist, mein Verhalten, obwohl ich viel trainiere und sonst alles Mögliche mache, und dann mache ich so ein blödes Verhalten, was mich hindert an meinem Erfolg, dann wäre es doch gerne, das zu verändern.
Aber ich glaube auch, dass es da ziemlich viel Kompetenz braucht, um jemanden da richtig aufzuklären, weil ich stoße auch oft an meinen Grenzen und beobachte auch sehr viel und merke zum Beispiel, wenn jemand etwas falsch macht, was machen wir ja als erste Reaktion, dass wir den quasi beschimpfen, du bist ein Trottel oder warum machst du das, weil wir das halt nicht richtig verbalisieren können oder auch die richtigen Rückschlüsse führen können. Und da macht es dann oft schwierig, den auch irgendwie aufzuklären, weil wenn ich jemanden schimpfe, dann löst das in ihm nur Wut aus und dann will er ja davon sich flüchten oder Gegenangriff und somit wird das nie einen Nährboden haben für Verbesserung oder für Weiterentwicklung, oder? Das ist ja auch das, was wir ein bisschen zwischenmenschliche Beziehungen, was wir da natürlich verlernt haben, weil ich bin auch, das ist so meine Theorie ein bisschen, warum wir uns da so schwer tun, andere zu verstehen, weil wir am Ende des Tages uns selbst nicht verstehen. Also wenn ich mich selbst nicht verstehe, meine Gefühle nicht richtig interpretiere, warum ich etwas tue, wie soll ich denn dann andere verstehen? Wie soll ich mich dann in andere Menschen hineinversetzen? Und das ist, glaube ich, die größte Thematik, in der wir uns gerade befinden, ne? Dass wir uns einmal zuerst selbst finden, aber auch verstehen sollten, ne? Damit ich halt jemanden anderen verstehe.
Das ist ein wunderbarer Zugang. Ja. Ich fange bei mir an und wenn ich gut mit mir bin, bezogen auf unterschiedlichen Ebenen, wird es mir leichter fallen, gut mit anderen zu sein. Ja.
Was ist so deine Beobachtung? Was braucht es, dass man überhaupt diesen Weg einschlägt? Also du hast es eigentlich jetzt ziemlich gut beschrieben, dass man einmal die Selbstreflexion braucht, auch wenn es nach 10 Jahren draufkommt, dass es vielleicht mit dem Schläger, nehmen wir das Beispiel jetzt her, nicht ideal war. Und ich nehme dann auch Hilfe, aber die Hilfe nehme ich mir ja erst dann, wenn ich dann selber mich hinterfrage und draufkomme. Was braucht es für einen Punkt, dass das passiert? Wissen wir das eigentlich? Also wirklich rein psychologisch? Oder sind wir noch auf der Suche, was es dafür braucht?
Oft sind es Schlüsselmomente. Ja. Ja. Schlüsselmomente, wie man es vielleicht vom Sport auch kennt, im Tennis würde man Momentum sagen, wo sich das Spiel dann auf einmal dreht. Und Schlüsselmomente in einem Leben. Das kann sein, weil irgendeine Krise da ist, irgendein Trauerfall da ist. Das kann sein, weil man aus welchen Gründen auf einmal man morgens aufwacht und sagt, so möchte ich nicht mehr. Das können irgendwelche Anregungen sein, die man vielleicht in einem Film sieht, ein Film, der einen berührt. Das können intensive Gespräche sein, Diskussionen. Letztendlich ein Schlüsselmoment und dann, und das ist aber auch wichtig, der Kontext in dem Sinne, dass es auch passend ist. Also auf die Frage vorhin auch, bei sich selber anfangen, heißt natürlich auch, dass ich die Rahmenbedingungen schaffe. Und die Rahmenbedingungen, die sind zwar auch möglich, wenn ich eine 60-70-Stunden-Woche habe, potenziell, aber es wird leichter sein, wenn ich mich nicht überrumple mit Arbeit und wenn ich mich nicht überfülle mit Konsum, Informationskonsum und unmaterieller Konsum.
Oder Training.
Oder Training oder Ablenkung, wenn es nicht zu viel ist. Und diese passende Dosis zu finden, das ist letztendlich eine lebenslange Herausforderung. Weil nur weil das Training jetzt passend ist, heißt das nicht, dass es in 2 Wochen, in 2 Monaten, in 2 Jahren noch passend ist. Und weil die Ernährung jetzt passt, heißt das nicht, dass es danach, weil der Job jetzt passt und so weiter. Also auf vielen Ebenen passiert letztendlich immer Dynamik im Leben. Und je mehr, dass man sich quasi wo einpendelt und sagt, genau so ein Leben lang weiter, von der Idee her ja, aber meistens heißt es, dass ich mich zumindest immer wieder in kleinen Dosen kalibrieren müsste.
Den inneren Kompass eigentlich richtig einstellen.
Der innere Kompass, ja. Ist es diese Richtung oder diese Richtung? Und das ist dann wieder auch die Basis der Psychologie zur Entspannung, Bewusstsein schaffen. Wo stehe ich gerade? Was brauche ich? Wo will ich hin?
Es wäre eigentlich so einfach, es braucht nur Zeit und Raum.
Eigentlich bräuchte es das Bewusstsein für den Zeit und Raum. In unserer schnelllebigen Zeit werden wir halt gerne abgelenkt und deswegen machen wir das dann nimmer mehr so intensiv. Und kommen dann erst auf die Frage auch vorhin, kommen dann erst zur Psychologie oder zum Bewusstsein der Veränderung, wenn halt Feuer am Dach schon ist und wenn es schon sehr knapp ist und wenn wir überstresst sind oder depressive Symptome haben oder nicht mehr schlafen können oder als Sportler schon den Leistungsabfall haben, obwohl eh das Training und so weiter passt. Und hier würden wir in der Sportpsychologie ansetzen, da, wenn es nicht mehr läuft, aber vor allem da, genauso wie das Konditionstraining und das Krafttraining und die Physiotherapie und die Ernährungsberatung, laufend und begleitend. Ja, dass man immer wieder Bewusstsein schafft, immer wieder kalibriert diesen inneren Kompass im Leben, aber natürlich auch sportlich und dann immer mehr dorthin kommt, wo man hin möchte, wo wo man das Pferd hinlenkt.
Wir haben halt nur ein Problem, weil du bist ja auch ein Buchautor, was ich gesehen habe über Thema Doping. Das schneiden wir vielleicht nicht an, weil das ist wirklich auch, wobei mega interessant, aber du sprichst auch ein Thema an, wo du sagst, einfach Leistungsgesellschaft. Und am Ende des Tages, glaube ich, Bewusstsein, das trifft es auf jeden Fall, wir müssen uns halt im Klaren sein, was wir wollen. Also wenn wir uns körperlich einfach weiterentwickeln wollen, ja, und auch eher materialistisch und näher nach außen hin, dann werden wir natürlich nach außen hin materialistisch, körperlich besser. Aber natürlich nach innen, ja, wird es dann vielleicht kleiner. Und das ist halt der Preis, den wir halt zahlen. Wir sollten aber dafür bewusst sein. Und damit meine ich zum Beispiel einen Leistungssportler, für den individuell sein größtes Ziel ist, die beste Leistung abzurufen. Den muss halt im Klaren sein, wenn er sich eine Sache verschreibt, das abverfolgen. Das heißt, psychisch, mental werde ich eher verschrumpfen, verarmen oder eben, das werde ich halt nicht trainieren können, weil ich einfach die Zeit nicht habe. Und da wäre halt genau das Richtige, und das braucht ja natürlich einen Coach, da braucht es einen richtigen Sportdirektor, da braucht es so viel, die halt sagen, okay, das ist jetzt dein individuelles Potenzial. Wir wollen ja langfristig dein Leben aufbauen. Das heißt, du musst so und so viel trainieren, dass du auch Zeit hast für anderes, weil es geht ja nicht nur um Zeit, sondern auch am Ende des Tages um Energie. Und ich habe letztens mit einem Sportler gesprochen, einem guten Sportler, der halt dann eigentlich gesagt hat, weil ich ihm gesagt, du hättest Potenzial, noch mehr aus dir zu machen, also du könntest sicher noch schneller werden, du müsstest noch härter trainieren und noch mehr. Aber dann hat er ehrlich gesagt, dann ist er Hobby-Sportler, hat er ehrlich gesagt, aber ich merke dann, dass ich einfach geistig keine Ressourcen habe. Also ich merke dann, dass ich einfach leer bin. Ich kann ein Buch lesen, 5 Seiten, 10 Seiten, aber das schaue ich nur an. Also da kommt nichts an, weil ja das Training so an Ressourcen zieht. Und ich glaube, das ist oft, was ein Trainer, sagen wir es einmal so, oder auch das Publikum jetzt nicht so berücksichtigt. Zumindest ist das einmal meine so Beobachtung. Weil wenn ich, das ist halt das Schwierige, und das wäre halt dann schön, wenn das ein Psychologe dann macht mit der jeweiligen Person, dass man weiß, wie man mit seinen Ressourcen umgeht. Weil wenn ich nur in den Sport investiere, dann wird irgendwas opfern, und meistens ist halt natürlich die Psyche und das Geistige. Das verschrumpft ja, wie du da auch schön sagst. Wir haben 2 unterschiedliche Ebenen, die körperliche Ebene, aber auch die geistige, die mentale Ebene. Und beides ist trainierbar. Das wissen wir ja. Und auch das Gehirn ist extrem wandelbar und umstrukturierbar. Aber natürlich, wenn ich keine Zeit dafür habe, keine Energie, dann wird es da auch nichts draus werden.
Genau, und deswegen Bewusstsein für die eigenen Energieressourcen. Auch Bewusstsein für sowas Banales wie Schlaf, was einfach enorm wichtig ist für die Regeneration und für die Tagesenergie. Und letztendlich, natürlich ist es im Profisport so, ich habe vorher 60, 70 Stunden Woche angesprochen, natürlich als Profisportler trainiert man viel, man hat die Wettkämpfe, man hat Interviews, man macht Social Media, man hat Medientermine. Es geht schon auch um die Frage, ob einem auch bewusst ist, wie hoch ist der Preis dafür? Und manchmal verliert man Freunde, manchmal oder Beziehungen aufgrund dessen, dass man sie im Sport so oder in Sportteams verliert man sie vielleicht auseinander, weil man vielleicht einen anderen Weg geht und man ist nicht mehr im Team so integriert, weil man vielleicht sogar einen eigenen Trainer hat, vielleicht sogar erfolgreicher damit und auch wieder im Sinne des normale Zustände, dass da noch Neidgefühl entstehen kann. Und das macht auch wieder was mit einem. Und deswegen immer auch die Frage, wie hoch ist der Preis für diese Leistung und für diese Ziele, die man hat. Und auch da, wenn man sich dessen bewusst ist und sagt, das ist okay, weil ich das aber unbedingt möchte, ja dann go for it.
Ja, definitiv. Ja, und man kann sie auch ausprobieren, zumindest es gibt ja verschiedene Phasen im Leben oder auch Kapiteln, und man soll halt auch dann, das ist wieder das nächste schwierige Thema werden, wie schließe ich dann ein Kapitel dann ab, damit ich halt eben auch weitergehen kann. Und ich glaube, das ist halt was ein Profisportler, was man halt dann eben auch so sieht, wie dann dementsprechend, wenn ich keine übergeordnetes Ziel mehr habe, dass ich dann in eine Depression komme oder dass ich einfach kein klares Ziel mehr habe. Ich weiß nicht, wer ich bin, weil ich habe das Ziel jetzt erreicht, zum Beispiel eine Olympiateilnahme oder einen Olympiasieg. Und da, man muss ja eigentlich langfristig denken, das wäre von Geburt bis zum Tode, um wirklich nachhaltig zu leben und auch eine Balance zu entwickeln. Weil wenn ich nur 5, 10 Jahre denke oder dieses Ziel habe und dieses dann erreiche oder auch nie erreiche, werde ich halt immer in dieser Phase drinnen bleiben, was ja dann extrem schwierig dann macht.
Ja. Es macht sich sehr wohl Sinn, sich Gedanken über das Leben zu machen. Natürlich brauche ich nicht im Detail planen jetzt schon, was ich mit 80 oder 90 mache. Aber gerade bei Sportlerinnen, die sich überhaupt keine Gedanken machen, was passiert denn nach der Sportkarriere? Und dann ist es aber mal aus. Die fallen in ein Loch. Oder, so wie du es richtig angesprochen hast, nach einer Olympiateilnahme. Da ist so viel Fokus hin auf dieses Event.
Und meistens nur auf Leistung vielleicht?
und Leistung natürlich, ja. Und alles richtet sich nach diesem Event aus, 2, 3, 4 Jahre lang. Und dann ist der Event zu Ende. Und sofern man eine Medaille gewonnen hat, dann passiert eh ganz viel rundherum. Und aber bei sehr vielen Sportlerinnen, die haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht, was passiert denn 2, 3, 4 Wochen nach Olympia? Trainiere dann oder trainiere nicht? Mache ich einen Urlaub, gönne mir Auszeit oder mache ich voll weiter? Und da passiert dann so ein, ja, was ist denn jetzt mit mir eigentlich? Und deswegen macht es sehr wohl Sinn, diese intensiven Zeiten zu planen, aber eben auch Zeiten zu planen, wo es nicht so intensiv ist.
Findest du, dass wir eigentlich sollte, wenn man dir auch zuhört, sollte das eigentlich so klar sein wie nichts anderes? Da sollte man sich, bevor ich einen Lebensweg einschlage, quasi mir solche Gedanken machen. Das wäre das Ideale, sagen wir mal das Ideale. Findest du, dass wir in unserer Bildung, in unserem Dasein als Menschheit das irgendwie vergessen haben oder für uns einfach selbstverständlich ist oder einfach nicht die dementsprechende Ausbildung haben? Das heißt, was ich vielleicht mehr ins Psychologische eigentlich gehen sollten, anstatt den Pythagoras zu lernen? Weil ich habe so ein Beispiel, wenn ich jetzt bei der Mathematik bin, wenn man zum Beispiel aufbaut, also zum Beispiel das 1x1, das muss man ja kennen, und dann nächste Thematik, Pythagoras und so weiter, dass man halt eben drauf aufbaut. Und ich finde halt, dass wir mental nicht mal bei 1x1 sind teilweise. Und es gibt ja unterschiedliche Niveaus, ja, nicht nur sportlich, wenn man sich zum Beispiel den besten Sportler in der Welt anschaut oder die besten Sportler im Vergleich zu Europa, im Vergleich zu uns oder zu den Normalsterblichen, sind wir ja unendlich weit davon entfernt. Ja, und da gibt es ja unterschiedliche Leistungsklassen. Und das Lustige ist, also meines Erachtens, dass das, dieses Leistungsgefälle mehr oder weniger auch psychisch stattfindet. Also dass da auch so große Unterschiede gibt. Würdest du das auch so sehen oder was ist so da dein Zugang?
Naja, eben bei gewissen Sportlern ist es sehr wohl wahrnehmbar, dass sie, dass Dan Wawrinka, ein Schweizer Tennisspieler, der hat immer wieder dieses Zeichen gemacht, ja, den Finger zum Kopf, wenn er Erfolge gefeiert hat, weil er seiner Box, seinen Leuten ihm mitteilen wollte, ich weiß, das ist eine Kopfsache und ich habe es jetzt wieder mal gemacht, ja, ich habe das runtergebracht. Skifahrer, die sagen, das Rennen findet zu 80% im Kopf statt und Sieg und Niederlage wird im Kopf entschieden, ja. Es ist dieses Mentale, das einfach so wichtig ist, das teilweise zu kurz kommt. Und ja, manches klingt sehr banal. Und du hast das Schulsystem auch angesprochen. Da könnte man auch eine eigene Folge dazu machen, ja, über das Schulsystem. Früher waren gewisse Schulfächer einfach deswegen wichtig, weil man allgemein diese Allgemeinbildung genutzt hat und da oder dort eine Ahnung gehabt hat von gewissen Fächern und hat dann möglicherweise 40 Jahre lang den gleichen Job gemacht. Und dieses Früher, das gibt es aber nicht mehr. Ja, Menschen ändern alle 2, 3 Jahre vielleicht den Job, ja, oder wenn sie, oder zumindest, oder die Branche, ja, oder sie bleiben in der gleichen Branche, aber es ist dann doch wieder ein neues Einarbeiten, ja. Wir kennen es von Computersystemen, wir kennen es von Handys. Es passiert immer wieder was Neues. Aktuell ist die KI, ja, die ich sage immer, die hat uns mit Lichtgeschwindigkeit überholt, wir haben das noch gar nicht mitgekriegt, ja, was da alles auf uns zukommen wird, die Roboter hier, die jetzt alle kommen. Und sehr wohl wäre es clever, im Schulsystem hier eine Lebensschule oder eine Lebenslehre oder wie auch immer, dass man das nennen möchte, zu etablieren, weil das Wissen an sich ohnehin auf jedem Handy oben ist. Und eigentlich geht es nur mehr darum, wie kann ich dieses Wissen regulieren, wie kann ich steuern, wie kann ich es nutzen für mich, wie kann ich dann in Zukunft die KI für mich nutzen, damit man selber für sich ein gutes Leben hat, was auch immer das dann ist.
Ich glaube, am Ende des Tages auch verstehen. Also wir sehen ja, eines müssen wir schon aufpassen, dass wir jetzt nicht immer, das ist ja so klassisch menschlich wieder, immer den Schuldigen suchen, weil ich glaube auch am Ende des Tages wäre ja der Ursprung, an dem es eigentlich, wo man sich mental, psychisch weiterentwickeln soll, die Familie. Weil das ist ja eigentlich der am nahesten Stehende ist und durch Beobachtung lernt ja auch ein Kind. Aber Also eigentlich Wissen zu wissen ist zu wenig, man muss ihn ja Wissen zu verstehen, also mit Erfahrung quasi. Und ich glaube, da scheitert es ja auch am Ende des Tages. Also auch klare Kommunikation und auch wie vermittle ich einem Menschen quasi ein Wissen. Also ich glaube, da ist auch, was wir da ein bisschen verpasst haben, dass wir da eher, ich meine, wir haben ja das Wissen da. Also es ist ja wirklich so viele Geschichten. Wir haben ja versucht, oder Goethe mit Faust zum Beispiel, ja, das sind, oder aus dem Buddhismus mit Buddha, wenn wir da jetzt schon ein bisschen reingehen, dass die Geschichten eigentlich da sind. Das Wissen ist eigentlich unendlich viel, aber wir haben es irgendwie, es macht uns nicht begreifbar. Also da sehe ich so die Herangehensweise, was wir uns ein bisschen verpasst haben irgendwie, also dieses Verständnis dafür, dieses Bildliche und auch diese Metapher, die wir eigentlich nutzen. Es gibt so viele Stories, so viele Geschichtsbücher, aber auch Filme, die eigentlich klar eigentlich etwas kommunizieren, aber wir schauen uns das an, aber es löst uns zu wenig aus.
Es ist mitunter wieder diese, also Beispiel Goethe. Goethe, das ist genial, ja, und das kann man nutzen, aber es muss nicht jeder Goethe lesen, ja, ja. Also die unterschiedlichen Interessen beispielsweise. Ich glaube, da haben wir auch das Thema gesellschaftlich, dass wir zu viel produzieren, Materielles wie Information, die Information und das Materielle auch verkauft werden möchte und wir letztendlich dann auch wieder überinformiert sind. Beispiel Lebenshilfebücher. Die funktionieren gut und die sind wunderbar und vor 10, 20, 30 Jahren stand wahrscheinlich Ähnliches drin wie jetzt. Natürlich in neuem Gewand und in anderer Formulierung und von einer anderen Persönlichkeit wieder dargestellt. Aber viele dieser Dinge, die weiß man, was man tun könnte. Und da haben wir wieder das Thema, eine Kollegin sagt gerne, wir sind Informationsweltmeister, aber wir sind keine Weltmeister im Umsetzen der Information. Und das ist wieder Theorie und das ist Praxis. Beides ist wichtig, aber es geht dann ums Leben an sich.
Das ist, glaube ich, einer der schwierigsten Dinge und das ist eine Kunst, weil es für jeden individuell ist. Die Lebenskunst, ja. Es gibt ja, wie schon angesprochen, sehr viele unterschiedliche Konzepte, von der Wissenschaft bis zur Spiritualität. Gibt es für dich ein Konzept, ein bewusstes Konzept, was dich auf jeden Fall anspricht, wo du sagst, das ist für dich so klar? Oder nimmst du auch solche Konzepte heran, um denn gegenüber quasi das zu verbildlichen oder gibt's so solche Herangehensweisen?
Also wir hätten in unserer Gesellschaft zum Beispiel das Konzept von einem Glauben. Ja, ich bin christlich geprägt worden, römisch-katholisch und dann habe ich mich ein bisschen mit Zen-Buddhismus beschäftigt und interessiert. Und in letzter Zeit ist immer mehr auch die TCM, die chinesische Medizin, ein Thema. Ich arbeite in einem Gesundheitszentrum. Da geht es sehr viel um Resilienz und vor allem um Prävention, also Gesundheitsförderung, wenn es auch noch gut geht. Und bei der TCM, bei der chinesischen Medizin, die hat einen ähnlichen Ansatz. Die besten Medizinerinnen werden dort bezahlt, wenn die Menschen gesund bleiben. Mhm. Ja. Und ein Teil der TCM, und man kennt es mit den Meridianen, mit den Energiebahnen und Akupunktur, ein Teil davon ist auch Qigong. Mhm. Und da habe ich auch einige Seminare schon besuchen dürfen. Und Qigong, finde ich, bezogen auf deine Frage, verbindet was Ganzheitliches. Es nimmt den Körper mit durch sanfte Bewegungen. Mhm. Es ist Aktivität auf körperlicher Ebene. Es geht um die Vorstellungskraft, zum Beispiel das Qi, diese Lebensenergie und was ich damit mache bei der Übung. Und es hat die Atemübungen dabei. Ja. Und so verbindet es quasi Körper und Geist und ist Qigong perfekt am Punkt für Leistungsträgerinnen im Spitzensport, aber sonst für jeden anderen auch.
Ja, mir von meiner Seite her, was für mich so greifbar dann war, gibt es mehrere Konzepte, aber eines zum Beispiel wäre Dunninger und Kruger Prinzip. Das beschreibt eigentlich, auf der X-Achse ist quasi die Wissen- und die Erfahrungsebene, ja, also über die Zeit, die halt dann größer wird. Und auf der Y-Achse wäre jetzt das Selbstvertrauen, das Bewusstsein. Und wir sind in einem gewissen Dilemma und ich glaube, das trifft es dann ziemlich gut, was wir eigentlich bis jetzt angesprochen haben, was das Mindset, die Psyche betrifft, dass wir halt viel entfernter von unserem Inneren sind, dadurch eigentlich auch wenig Wissen haben, wobei wir glauben, wir wissen viel über uns. Das ist ja das Paradoxe an der ganzen Sache. Das beschreibt eigentlich, dass ich am Anfang, wenn ich mich etwas beschäftige, glaube, alles zu wissen. Und umso tiefer ich einem Thema hineingehe, in allen Bereichen, jedes Thema, umso weniger erkenne ich, wie wenig ich eigentlich weiß. Yeah. Ja? Und das Spannende an der ganzen Sache ist, wenn ich an diesen, das wird so beschrieben, an Berg, am Gipfel der Dummheit quasi, ja? Weil dein Selbstvertrauen extrem groß ist, aber du hast halt null Erfahrung, null Wissen gefühlt. Ja? Und das beschreibt eigentlich ziemlich gut, dass dann, dass ich dann so inkompetent bin, dass ich nicht mal weiß, dass ich inkompetent bin. Und als ich diesen Satz gelesen habe, musste ich so lachen, weil der so wahr teilweise ist. Und das ist, macht sie dann noch extrem schwieriger, weil wir leben jetzt in einer Zeit, wo einfach dann die falschen Rückschlüsse, aber auch die falschen Verbindungen hergestellt werden, was ja das Psychische zum Beispiel betrifft, dass ich eine Emotion wahrnehme oder auch andere versuche zu analysieren und dann eigentlich das komplett, das Gegenteil eigentlich teilweise dann ist und dann eher eine Unwissenheit eigentlich entwickle. Also das finde ich, dass das schon so klar ist, aber trotzdem, was auch noch spannend ist, der Weg wird ja dann sich verändern. Also du wirst ja dann vom Gipfel stürzen quasi, der Dummheit, dass du erkennst, dass du nichts weißt und dann fängt erst die Lernkurve quasi an. Und da beschreibt das eigentlich ziemlich gut, das ist dann der Weg der Erleuchtung. Wie würdest du das für dich definieren? Also hast du dich da auch mit dieser Thematik ein bisschen auseinandergesetzt, was uns Religionen, Buddhismus, aber auch der Christentum quasi mit Erleuchtung eigentlich erklären wollte? Da ist ja auch, also gleich einmal vorweg, da ist ja, also Religionen sind ja zutiefst psychologisch, oder? Sind wir uns da einig oder siehst du das irgendwie anders?
Also zu dem vorher, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Der Spruch ist ja allgemein bekannt und den kann man eben auch nur erkennen, den Spruch, bezogen auf den Effekt, den du ja beschreibst, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass das eigene Wissen, das man hat, eigentlich sehr überschaubar ist. Ja, und wenn man das Wissen der Welt hernimmt und egal in welchem Themenbereich, dass man sich vertiefen möchte, dass man merkt, okay, ich kann noch genauer draufschauen, wie mit einer Lupe oder mit einem Mikroskop und noch genauer draufschauen und noch genauer draufschauen. Es ist aber noch immer irgendwas dahinter und es wird immer noch mehr und immer spannender und immer mysteriöser. Und dieses Mysteriöse, glaube ich, erzeugt diesen Glauben, weil wir eben gewisse Dinge nicht wissen können, weil es zu komplex ist, weil unser Gehirn mit all diesen Milliarden Verbindungen runtergebrochen auf unser Bewusstsein uns zwar leben lässt und denken lässt, aber das Unbewusste, wenn du hast den Berg angesprochen und da gibt es ja den Vergleich Bewusstes und Unbewusstes, ist so wie der Eisberg, wo so ein kleiner Teil aus dem Wasser schaut und der große unbewusste Teil tief irgendwo verborgen und auf den man gar nicht zugreifen kann. Ja. Und so ist Glaube für jeden, der das möchte, glaube ich, was sehr Sinnvolles, weil es erlaubt, etwas festzumachen, was eben nicht festzumachen ist.
Genau, das hat eigentlich, das ist schön, dass du, wie du das beschreibst, und das hat nämlich Religion geschaffen, dass sie etwas Flüssigen, etwas Nicht-Festes quasi festmachen für einen Moment und auch, ich glaube, das ändert sich auch dann am Ende des Tages, dass wenn wir auch wieder zurückkommen, was wir angesprochen haben mit dem Tennisschläger, mit den Emotionen, dass wir sehr gerne klammern. Also wir klammern an Gefühlen, wir klammern an Ideologien und deswegen haben wir da gar nicht die Flexibilität dafür.
Das Klammern an gewissen Verhaltensweisen, an Denkweisen hat einen sehr guten Grund. Wenn wir was automatisch machen, zum Beispiel Autofahren und schalten und kuppeln und schalten, dann müssen wir nicht jedes Mal drüber nachdenken. Wenn wir auf dem Weg in die Arbeit sind, müssen wir nicht jedes Mal drüber nachdenken, in welche Richtung fährt jetzt die U-Bahn, wann steigen wir aus. Durch Automatismen wird unser Körper ökonomischer. Und unser Körper liebt oder mag halt sehr gerne das Prinzip der Ökonomie. Und es ist praktisch. Und wenn was praktisch ist, dann machen wir das halt immer wieder und öfters. Und genau da sind wir auch wieder bei dem Thema. Je mehr, dass wir immer wieder kurze Auszeit nehme, Bewusstsein schaffe für meine Verhaltensweisen, desto eher, präventiv, desto eher komme ich erst gar nicht jahrelang, jahrzehntelang in diese Automatismen rein, die man nicht möchte, sondern ich würde sie eher schon früh identifizieren. Und dann wird es leicht sein, das Pferd immer wieder dorthin zu steuern, wo man halt hinreiten möchte.
Und das beschreibst du dann auch in dem Weg zur Erleuchtung, in dem Weg zur Erkenntnis, zum Aufwachen. Wenn ich das immer wieder öfter wiederhole, umso leichter fällt es mir dann am Ende des Tages auch. kann man das eigentlich jetzt ziemlich gut genau beschreiben, weil wir wissen ja, dass die Religion uns oder der Wissenschaft um einiges voraus ist und die Wissenschaft versucht ja die Spiritualität so ein bisschen zu erklären, also nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr viel. Und was du jetzt gut beschrieben hast, waren ja eigentlich die neuronalen Wege oder Bahnen, die das Gehirn eigentlich baut, kann man sich das so vorstellen. Und natürlich fahre ich halt eine Bahn viel schneller, wenn ich halt im Automatismus bin und wenn ich jedes Mal eine neue Bahn quasi erbauen muss erst, werde ich nie weiterkommen, kann man sich das ein bisschen so vorstellen. Oder es kostet mir zu viele Ressourcen.
Die Ressourcen, ich dann halt, Energie und schwieriger, genau.
Dass du auch gesagt hast, was auch ziemlich gut ist, und weil wir müssen ja dann in einen Bereich gehen, zum Beispiel, ich weiß, dass ich nichts weiß, was ich aber auch sehr spannend finde, ist, vertraue dir, dass du dir nicht vertraust. Das heißt eigentlich, das wäre das absolute Ziel, dass ich so ein großes Vertrauen an mich selbst habe, dass ich weiß, dass ich mir eben nicht vertrauen kann, weil eben, wie wir schon angesprochen haben, du einen Automatismus hast, deine Wahrnehmung nicht die Realität widerspiegelt. Und ich glaube auch, dass das größte Problem dann teilweise ist, wenn das menschliche Wesen quasi oder wir Menschen nur eine Perspektive haben und uns schwer tun, andere Perspektiven oder die Realität wiederzuspiegeln, weil eine Situation 10 Leute unterschiedlich wahrnehmen können und das macht es ja dann noch so schwierig und deswegen weiß, dass du nichts weißt oder vertraue dir, dass du nicht vertraust, ich in einen Zustand komme, wo ich dann das mehr beobachten kann. Also wir kommen ja eh auch mit der Atmung, konzentriere dich, klarer Verstand, dass du dich eben beobachten kannst. Das ist ja das Ziel dann auch, oder?
Das Ziel kann sein, ja, ich glaube auch, dass, also Paul Watzlawick, Konstruktivismus, jeder Mensch erschafft sein eigenes Konstrukt von der Realität. Der sagt, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Mhm. Ja. Jeder hat so seine eigene Landkarte, jeder nimmt andere Dinge wahr, die für ihn vielleicht wichtig und relevant sind und das ist auch legitim. Die Frage ist immer, wofür zum Beispiel der Weg der Erleuchtung gut sein kann, ja, und es braucht ja nicht jeder diesen Weg anstreben. Also wenn das jemand mag, oder will als höheres Ziel unbedingt, aber es ist keine Notwendigkeit jetzt. Viel eher geht es darum wieder, was man vorher gehabt hat, ein Bewusstsein schaffen für das eigene Leben. Was sind Ziele, Visionen, Wünsche? Wo stehe ich gerade und wie komme ich dorthin aus der jetzigen Sicht?
Und aber auch nachhaltig, was jetzt das Umfeld betrifft, weil ich glaube, das berücksichtigen natürlich auch weniger, weil es ist ja dann immer dieses, was ist für mich ich, dieses Ich quasi, wichtig und dadurch zerstöre ich vielleicht an der Umwelt oder auch, ja, Umwelt, an meiner Umwelt auch teilweise, zu viel. Und dann muss man das dann natürlich abwiegen. Und das wird auch zu wenig vielleicht gemacht. Ja? Oder das sind dann Dynamiken, da hat man dann teilweise dann auch keine Chance.
Das sind dann Dynamiken. Also jetzt ein klassisches Beispiel von jemandem, der alkoholsüchtig ist, der aber einen großen Freundeskreis in der Alkoholsucht hat, die halt auch viel Alkohol konsumieren, aber die halt auch Vertrauenspersonen sind. Und wenn dann jemand wirklich entscheidet und es auch schafft, raus aus dem Alkohol zu kommen, dann wird vielleicht manchmal auch die Entscheidung notwendig sein, die brutale Entscheidung, raus aus diesem Freundeskreis. Obwohl es ein enger Kreis ist, mit dem man vielleicht auch jahrelang zu tun hatte. Ja, es geht sehr wohl, aber es wird schwierig sein, weil hier kommt vielleicht Unverständnis, hier kommt vielleicht Neid dazu, wenn jemand es geschafft hat. Und deswegen ist es natürlich immer auch ein Kontextthema. Ja.
Es ist wahnsinnig schwierig. Also ich glaube auch teilweise dann, was das Umfeld, jetzt nicht eher ein gutes Beispiel, aber auch im Trainertum, das hast du ja auch schon einmal angesprochen, wenn du von außen hin das Ganze betrachtest und siehst, dass das extrem toxisch ist, dass das überhaupt nicht nachhaltig ist, unabhängig jetzt von der Leistung, weil die Leistung, ja, wir wissen heutzutage, einfach mehr trainieren und mehr erholen und dadurch wirst du dich verbessern. Aber wenn alles andere, dieses Setting halt dann nicht passt und das eher dann zum Schlechten führt, aber die Person dann nicht draufkommt, weil sie natürlich nicht die Kompetenzen vielleicht auch hat, ja, was macht das mit dir, wenn du Athletinnen oder Athleten auch zuhörst oder auch wahrnimmst, wenn du zum Beispiel bei einer Veranstaltung bist, dass du da sicherlich einen schnelleren Blick hast als wir Normalsterblichen, sagen wir es einmal so, als Psychologe jetzt, löst das in dir was aus oder versuchst du dann zu sagen, okay, es ist, wie es ist und ich kann eh nicht alles zu ändern, aber ich versuche mein Bestmögliches durch das Ausleben meines Jobs zum Beispiel? Genau. Ein Dilemma.
Also da hat es ja den Spruch gegeben, rette das Leben eines Menschen und du rettest die ganze Welt. Ja? Und es geht jetzt nicht darum, dass wir aus dem klinischen, psychologischen Bereich, dass wir Leben retten, sondern es geht eher darum, dass wir Wege retten, so könnte man sagen, ja, Lebenswege, dass wir die wieder auf eine Bahn bringen, nicht wo wir sagen, dass es wichtig ist, sondern wir das Gegenüber wieder erkennen, oh, das Pferd geht gerade mit mir durch, ja, und da will ich ja gar nicht hin. Und ja, es könnte schon sein, dass da oder dort es offensichtlicher ist, aufgrund von einem Sportlerinterview, wo ein Spieler vielleicht sagt, ja, meine Nervosität hat mich zurückgehalten, meine volle Leistung zu bringen. Und wenn der Sportler das bei einem Interview immer wieder sagt, dann hören wir natürlich offensichtlich hin, dass es ganz klar ist, dass hier vielleicht das mentale Training fehlt oder noch nicht so gut war, noch nicht so geübt war, dass diese Nervosität, die okay ist, die die meisten Sportlerinnen haben, aber dass mit dieser Nervosität noch nicht so umgegangen worden ist, wie es vielleicht zweckmäßig ist, wieder für den Leistungserfolg. Wir in der Sportpsychologie, wir Psychologinnen haben natürlich Intervision, wir tauschen uns mit Kolleginnen aus, wir reflektieren ganz viel, wenn uns Dinge länger beschäftigen als jetzt über das Gespräch hinaus, als über die Einheit hinaus, dann ist es ja wichtig, dass wir hier zur Ruhe kommen und runter vom Gas und Distanz schaffen. Ja. Aber sich einen Druck zu machen, jetzt dieser Tag ist die Ski-WM, ja, wir haben eine goldene gewonnen, ja. Für manche steigt jetzt der Druck, weil die denken, wir müssen das auch. Für andere senkt sich der Druck, weil die denken, jetzt haben wir eh schon eine. Und gerade bei dieser WM wird sich dann auch wieder zeigen, in den Interviews beispielsweise, wie oft von Nervosität und von Druck und von Ritualen gesprochen wird und viele mehr. Skifahrer machen ja das Visualisierungstraining offensichtlich am Starthäuschen nur oben, weil sie die Piste gut visualisieren können, weil sie das einfach verinnerlicht haben. Und wenn man das sehr intensiv übt, wird man diesen kleinen Wettbewerbsvorteil haben, von dem wir vorher schon geredet haben. Und wenn diese psychologischen Faktoren fehlen, im Sinne der Begleitung, dann wird man das in den Interviews auch Normalsterbliche unter Anführungszeichen, wenn auch andere, wenn sie mit dem Ohr der Psychologie, des mentalen Trainings hinhören, wird man das sehr gut raushören können. Wer hier aufgrund seiner mentalen Fähigkeit nicht abrufen hat können, oder weil der Ski schuld war, und manchmal ist es wirklich so, dass der Ski nicht passt, oder wo die Konkurrenz einfach größer und stärker war.
Mhm. Du sprichst auch oft diese Nervosität an, die ja grundsätzlich gut ist, aber ich glaube halt, und das wäre jetzt dann auch die Frage, weil wir ja mental stärker werden wollen, was bedeutet das erstens, wie trainiere ich das, also mental stärker zu werden, aber ist es dann eigentlich so, dass ich eine Balance, weil das haben wir eh auch schon oft angesprochen, eine Balance haben muss zwischen Entspannung und Spannung, zwischen Festhalten und Loslassen?
Genau, letztendlich geht es immer um diese Gegensätze. Aktivität, Passivität, Wachphase, Schlafphase und all diese Dinge ergänzen sie immer wieder. Ja? Konzentration und Ruhephase. Und da geht es immer wieder darum, in Balance zu kommen. Nicht, das wäre so mein Zugang, dauerhafte Balance, weil das ist dann wieder Stillstand, sondern immer wieder aus der Balance kommen, an die Leistungsgrenzen kommen beim Training. Aber wenn ich dann so überpower, ist es wichtig, dass ich dann wirklich die Ruhe zulasse. Ja. Ja. Und da wissen die Sportwissenschaftler genau, wie viel Überpowern gut ist, damit ein Leistungsprogress vorangeht. Ja. Aber wie viel auch Ruhephasen das es braucht, wie viel Regeneration, Massagen, Eisbaden und was es nicht alles gibt. Ja. Und geistig sind wir gesellschaftlich oft in der Überforderung, zu viele Reize, Social Media, Netflix und all diese Dinge, die es dann gibt. Oder auch Menschen, ja, und einfach Gesellschaft, die überreizt. Und deswegen braucht es hier immer wieder runter vom Gas, sich besinnen, Bewusstsein schaffen, Entspannungstraining, wieder die Basics.
Mhm. Ja. Das ist nicht leicht, also es ist sicherlich leichter gesagt als auch dann getan. Also das heißt eigentlich, Mentales zu trainieren, hast du ja eigentlich eh ziemlich gut beschrieben, zwischen dem einen Extremen und den anderen, das heißt einfach Belastung und Entlastung, Erholung und eben Belastung. Und wenn man das einfach auf die körperliche Ebene wieder runterbricht, das heißt zum Beispiel, wenn ich mich verbessern will, ich will schneller werden, dann muss ich hart trainieren, eine HIIT-Einheit zum Beispiel machen oder eine V2-Max-Einheit zum Beispiel, damit ich halt in kürzester Zeit sehr viel zerstöre und dann dementsprechend eine Pause gebe, entlaste quasi das Ganze, um dann besser zu werden. Und ich glaube, um jetzt die Frage mal zu beantworten, nehme ich dir vorweg, das könnte man dann umlegen auch auf das Mentale mehr oder weniger. Also das heißt, weil die Frage sich herausstellt, wie werde ich mental besser, wie werde ich mental stärker? Das beschreibt es ja ziemlich genau. Ich muss einmal in eine Herausforderung, in eine Hit-Session reingehen, in das, wo ich viele Schmerzen habe, was mir unangenehm ist, also mental zum Beispiel, und eben daraus wachse. So, und dann immer auf und ab, so wie du es beschreibst, be- und entlasten. Also wie den Muskel, ich zerstöre eine Zelle, ich muss versuchen, das dann quasi zu regenerieren, damit es sich besser aufbaut, damit es das nächste Mal besser wird. Und genauso kann man das eigentlich auf das Mentale umlegen, oder?
Roger Federer, sehr bekannter Tennisspieler, der hat gesagt, er hat gelernt, in diesen Drucksituationen besser zu werden. Ja? Weil es waren immer wieder diese Herausforderungen und er hat eben durch Reflexion, zwei Schritte zurück und Mentaltraining, hat er gelernt, besser und besser zu werden, obwohl der Druck eben da war. Ja? Und bezogen auf deine Worte auch, da habe ich ein schönes Wording auch, nach vorne scheitern. Ja? Erst wenn ich wieder einen Misserfolg habe, kann ich, wenn ich das richtig deute, daraus lernen und dann wieder besser werden daraus. Wenn ich den Misserfolg nicht produziere, dann weiß ich nicht, wie die Erfahrung ist. Oder ich produziere den Misserfolg, lerne aber nicht raus. Ja, und das wäre dann schade drum und dann passiert der Progress nicht.
Stimmt, ja. Und du sagst das eigentlich eh schön, dass der Weg der Balance, ständigen Balance, das heißt, das ist ja eigentlich eine Linie dann, dass es eigentlich Stillstand mehr oder weniger ist, dass man sich halt immer auf derselben Ebene bewegt, ja. Und genauso ist das auch vom Körper her mit Leistungsentwicklung. Und es braucht ja ständig dieses Auf und Ab, um eben in die richtige Richtung oder zumindest aufwärts zu gehen. Und im Sport wird das dann eh auch öfter beschrieben, dass die Leute dann einfach, wenn man sich fragt, wie werde ich mental stärker, indem ich einfach das tue und dann mich diesen Herausforderungen stelle. Also ich muss das machen, was du eben genau beschrieben hast, dass er die Herausforderungen sich stellt und dadurch daraus lernt. Und am Ende des Tages ist auch ein schönes Zitat, dass eigentlich der schönste Erfolg der Misserfolg ist. Also wenn ich Erfolg habe, dann bin ich ja perfekt oder bin ich ja in meinem Peak mehr oder weniger und dann brauche ich ja nichts ändern. Aber dieser Misserfolg, und das ist ja auch oft dieses Mindset, wenn wir dann auch da hineingehen, was jetzt das Profi-Mindset betrifft, aber auch vielleicht eher Hobbysportler oder ich habe es so beschrieben für mich, Pro-Mindset und das Ego-Mindset zum Beispiel. Und wenn man sich da jetzt anschaut, das Ego-Mindset, ja, wer das noch keine Erfahrung hat, möchte ja den schnellen Erfolg, also er möchte die Medaille haben und ist eher an Anerkennung, an Lob orientiert. Und das Profi-Mindset ist dann eher so prozessorientiert. Das heißt, es freut sich, wenn es Misserfolge hat, weil es ja weiß, dass es lernen muss. Und ich glaube auch da, den Kreis wieder zu schließen, ich glaube, wir haben verlernt, weil es ja auch in gewissen Phasen so ist in unserem Leben, dass wir halt ein Studium abschließen oder einen Beruf abschließen und dann sind wir fertig und wir bilden uns auch nicht mehr weiter, wir stellen uns auch nicht mehr unseren Ängsten, weil es ja, wir leben jetzt nur noch dahin, mehr oder weniger, könnte man jetzt überspitzt ausdrücken. Das heißt, eigentlich haben wir verlernt zu lernen, weil lernen bedeutet ja, ich bin in etwas schlecht. Und ich glaube auch, dass das die größte Angst in uns Menschen ist, dass wir nicht mehr uns zutrauen, schlecht in irgendetwas zu sein.
Ja, und jetzt, also ich kann den Gedankengang gut folgen und das passt gut. Also würde er so unterschreiben, dass wieder in dem Moment, wo ich bei mir bin, wo ich zur Ruhe komme, wo ich Ressourcen habe und genug Energie, Schlaf und vieles mehr, wo ich dann viel lernfreudiger bin. Ja, und in dem Moment, wo ich in dem Radl drinnen bin und keine offenen Ressourcen mehr habe, dann ist es eigentlich auch klar und nachvollziehbar, dass ich diesen Lernerfolg nicht haben möchte, dass ich die Misserfolge mir gar nicht zumuten möchte, weil ich dann in den Phasen gar nicht damit zurechtkomme. Ja.
Und das ist die größte Challenge, oder? Also dass wirklich dieses Zurechtkommen mit, ich mache etwas schlecht, weil dann wären wir ja wieder bei der Psychologie, ja, aber auch in anderen Bereichen. Weil mein Motto mehr oder weniger ist, aus dem Schlechten entsteht das Gute. Das heißt, also für mich jetzt, dass ich muss etwas schlecht machen, um gut zu werden. Weil wenn ich nur, das Gute im Guten sehe, dann ändert es ja dann nichts. Also das ist
ja das Schöne, die zwei Seiten einer Medaille. Ja. Ein Misserfolg ist nicht nur, man hat verloren, sondern ein Misserfolg heißt, ich kann Lerneffekte daraus ziehen und kann fürs nächste Mal dann wieder besser werden. Und manche kennen das, ja, Pro-Mindset finde ich ganz gut, ja, und manche haben vielleicht so ein Ego-Mindset, wie du es beschreibst, und sind halt dann jedes Mal frustriert, ja, und niedergeschlagen und vieles mehr. Okay, dann habe ich halt jetzt diese Medaille nicht gewonnen. was kann ich fürs nächste Mal daraus mitnehmen? Ja, und das ist auch wieder leichter, wenn da vielleicht eine Begleitung da ist. Eine Begleitung psychologisch, wo jemand sagt, okay, und reflektiert in aller Ruhe dann auch und sich die Zeit nimmt. Anstatt schnell mal wieder im Konsum sein, schnell wieder am Handy zu sein, schnell in der Ablenkung zu sein, weil dann wird das nicht möglich sein, dann bin ich nicht dafür offen, dann habe ich den Raum nicht dafür geschaffen.
Ja, also man hört eigentlich heraus, es führt nichts darin zurück oder kein Weg, der nur durch dich oder als Begleitung, wie du das schön ausdrückst, oder du stehst ja auch für die Psychologie, du stehst ja auch für die Sportpsychologie, eigentlich es ist fast ein Muss. Ja? Also es, wie das Training, das man da braucht, ist es fast ein Muss, das anzugehen. Ja. Wenn wir schon bei dem Thema Ego sind, wie siehst du das? Also ich, bevor ich wieder meine Meinung oder meinen Blick darauf wirf oder sag mehr oder weniger, wie siehst du das? Ist das, steht das in uns im Weg? Ist das gut, dass wir das haben? Was bedeutet überhaupt Ego? Und wie gehst du damit um? Ja, oder wie versuchst du auch anderen das zu verdeutlichen oder auch zu sagen, hey, da ist vielleicht nicht das ein oder andere richtig?
Prinzipiell ist wahrscheinlich im Spitzensport ein gewisser Egoismus wichtig. Ja. Ich möchte meine Ziele erreichen. Ich möchte jetzt vielleicht doch einen anderen Trainer haben. Ich schaue so sehr auf mich, dass ich auf Freunde, auf Familie, auf Beziehung der Zeit vernachlässige, weil ich im Vordergrund stehe. Ich glaube, Olympia-Goldmedaillengewinnerin hat in einem Interview gesagt, Österreichische, dass sie sich so viel herausgenommen hat und ihr Umfeld da sehr rücksichtsvoll war und dass sie sehr wohl weiß und wertschätzt, wie sehr ihr Umfeld sich zurückgenommen hat oder hat müssen, weil sie so egoistisch war. Der Egoismus ist, glaube ich, im Profisport bis zu einem gewissen Grad sehr wichtig. Und das ist an sich nichts Negatives. Wenn ein Sportler für sich erkennt, er möchte auch einen anderen Trainer haben und er hat halt sehr viel Zeit im Training und im Wettkampf und vernachlässigt dadurch Beziehungen und Freunde, dann ist es zwar nicht angenehm für das Umfeld, aber im Spitzensport muss es vielleicht so sein, weil dieser Fokus auf diese höheren Ziele, Goldmedaille, Olympiamedaille, so sehr im Vordergrund steht, da muss man wahrscheinlich diesen Egoismus auch haben, weil sonst würde man ja im Sinne der Empathie darauf verzichten, weil man so wenig Zeit für die anderen hat. Vor vielen Jahren habe ich mal einen Spruch gehört, du gewinnst das Ego-Spiel, wenn du es aufgibst. Auch im Sinne von, man muss sich nicht zu wichtig nehmen. Yeah. Ja, und über sich selber lachen können, wenn einmal ein Hoppala passiert. Und auch da ist es ein Balanceakt von, natürlich ist man wichtig und natürlich darf es eine gewisse Eitelkeit sein und natürlich darf man auf seine Ziele und Wünsche pochen und beharren. Und auf der anderen Seite ist es halt auch okay, wenn es mal nicht so ist, wie es rennt. Und deswegen Grundlage die mentale Stärke, wo stehe ich und was brauche ich und was macht es mit mir, wenn ich mal verliere und auch was macht es mit mir, wenn ich mal gewinne. Und welche Ziele möchte er dann neu definieren und immer wieder reflektieren. Also letztendlich gibt es genug, es gibt unterschiedlichste Ego-Konzepte wahrscheinlich, ich kenne sie nicht alle. Da auch wieder das, was stimmig ist, das, was zweckmäßig ist und wenn es störend ist, in welche Richtung auch immer, oder hinderlich für die Erreichung der Ziele, dann wäre es wieder clever, wenn man da ein bisschen mehr Psychologie in Anspruch nimmt.
Ich glaube aber, das ist gerade das Schwierige, was du eben schaffst, wenn es für dich das Richtige ist, dann ist halt die Frage, was halt dann richtig ist. Es kann ja dann für die Person das Richtige sein, aber das heißt vielleicht von außen hin ist es mehr Schaden, die Person sieht es dann nicht und das ist ja auch, was man lernen muss eigentlich. Und auch das, was du gesagt hast, ist eigentlich sehr, sehr schön, wenn du das Spiel des Egos möchtest du gewinnen, indem du quasi das Ego aufgibst, ja, und so hast du das Ego-Spiel aufgibst, ja. Was ich so herausgelesen habe in verschiedenen philosophischen, aber auch psychologischen Büchern, ist eigentlich so, am Ende des Tages musst du das Ego stürzen. Also es auch im Buddhismus wird eigentlich sehr schön, das ist auch ein schöner Satz, der mich auch sehr bewegt hat, nur ein krankes Ego denkt an sich, ein gesundes Ego denkt an alles andere. Also das ist, aber wie du eh schon sagst, in einer Balance bringen. Und das ist aber auch wieder das Schwierige, weil für den einen ist das der richtige Weg, für die anderen ist es wieder nicht der richtige Weg. Und das ist auch wieder, puh, da braucht es halt wahrscheinlich so viele Jahre, dass man das auch aufarbeitet oder kalibriert.
Manchmal braucht es Jahre, manchmal geht es sehr schnell. Oft ist ja, die Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung oder zur Veränderung. Und wenn dann der Moment da ist und der Zeitpunkt da ist und das ist stimmig, dann passieren Änderungen sehr schnell, ohne dass es halt Jahre braucht in Therapie. Und manchmal passiert es einfach, weil man es zulässt. Das ist ja das, was du vorher gesagt hast, bei der vorherigen Frage schon, dieses Vertrauen an sich und das Vertrauen auch loslösen. Ich würde mir ja von der Intuition sprechen. Und wenn der Sportler, die Sportlerin, Skispringen, ja, auf dieser kurzen, also doch langen Schanze, aber dieser kurze Moment auf dieser Schanze, und dann fliegt man für ein paar Momente, ist man in der Luft und dann ist der Moment schon wieder vorbei. Und da kann ich nicht viel drüber nachdenken, muss ich jetzt dies oder das oder jenes. Das ist pure Intuition. Und pure Intuition passiert eben dann im Sport, der Flow-Zustand, wenn ich mir so sehr vertraue, dass ich quasi loslassen kann und dass ich quasi einfach nur mehr passiere. Das heißt, man könnte jetzt das Beat von dir vorher nehmen und sagen, dass man darauf vertraut, dass das Pferd in die richtige Richtung rennt, weil man sich das so oft vorgestellt hat, so gut trainiert hat, so gut mit dem Pferd agiert hat, so eine gute Beziehung hat, dass es einfach nur läuft. Mhm. Ja, die Skifahrerin mit der Goldmedaille hat gesagt, sie hat davor noch ein kurzes Nickerchen, ein Powernapping oder einfach nur eine kurze Auszeit gehabt und ihr Zugang war dazu dann, wo andere die Zeit genutzt haben, um die Piste nochmal anzuschauen. Und sie hat dann für sich gesagt, das war jetzt Gold wert. Und ist mit dieser Einstellung ins Rennen gegangen. Mhm. Und hat Gold gewonnen.
Wobei man aufpassen muss, deswegen hat sie das dann nicht gewonnen, sondern alle anderen Faktoren natürlich. Aber das war sicherlich vielleicht das letzte Puzzlestück um das Bild. Das letzte
relevante Puzzlestück.
Ja, ja. Ja, mega spannend. Glaubst du, dass wir gedanklich ein falsches Bild vom Profisport haben? Oder zum Beispiel auch Nachwuchs? Weil ich sehe, dass dann wären wir wieder bei dem Thema Balance, dass das sehr verbissen ist. Man sieht nur die Leistung. Und viele glauben ja, dass sie dieses Mindset an Perfektionismus, an leistungsorientierten Ansatz verfolgen muss, um eben einen schnellen Erfolg zu bekommen. Ist das auch, dass wir gedanklich da ein bisschen falsch denken, was jetzt das Mindset betrifft? Champion-Mindset zum Beispiel, und mir würde da halt so ein Paradebeispiel einfallen mit Eliud Kipchoge, einer der schnellsten Marathonläufer. Wenn der den Raum eintritt, was der für eine Aura hat, und der ist der Beste der Welt, und das ist halt wie, der ist halt nicht so überzeugt von sich selbst, lustigerweise. Man spürt das ja so oft, so, sofort und auch wie er sich gibt, dass wir da ein bisschen ein Missverständnis haben auch teilweise, dass wir glauben, wir müssen so sein, um eben einen Erfolg zu bekommen.
Bei dem Beispiel vom Marathonläufer, das ist natürlich ein Henne-Ei-Thema, hat er die Präsenz gewonnen aufgrund seiner Erfolge oder hat er vorher die Präsenz aufgrund seiner Persönlichkeit und kam dann zu den Erfolgen? Wahrscheinlich ist eine Mischung aus beiden.
Oder also auch wie genau. Bei allem, ne?
Im Nachwuchssport würde es auf alle Fälle so sehen, dass wir gesellschaftlich wahrscheinlich zu früh ansetzen, uns zu spezialisieren. Und im Sinne erstens von der Ganzheitlichkeit, aber auch von einem Kontrasttraining, von einem ganz wichtigen Kontrasttraining, würde ich auf alle Fälle, wenn ich das zu bestimmen hätte, würde ich Sportlerinnen bis 10, 11, 12 Jahre mindestens in 2 oder 3 Sportarten trainieren lassen parallel, weil sie von den unterschiedlichen Bewegungsmustern und Trainings- und Wettkampferfahrungen andere Perspektiven kriegen und nicht nur diese eine Perspektive haben von der einen Sportart und so ganzheitlicher wiederum dann einen Sportweg gehen können, der womöglich dann erfolgreicher ist. Ja. Aber das wäre jetzt ein Experiment, das könnte man machen. Es ist gesellschaftlich nicht vorgesehen, weil dann spielt halt beispielsweise das Kind Fußball 3-mal die Woche, hat am Wochenende das Fußballmatch Und wenn es aber noch im Karateverein auch sein möchte, dann sagen die auch, er muss aber dreimal die Woche kommen. Und das ist aber dann zu viel, gerade für Kinder. Ja, und wo bleibt dann die Regeneration und die Erholung? Und wenn er dann aber nicht dreimal die Woche zum Training kommt, dann wird er für das Spiel nicht aufgestellt, obwohl er vielleicht die Leistung bringt, besser als andere. Weil er eben im Gegenteil nicht honoriert wird, sondern abgemahnt und abgestraft wird.
Das ist ja dann auch schwierig, dass man dann auch so von der Einstellung her, was will ich und in was könnte ich halt gut werden oder besser werden, auch von den Sportarten Wahl mehr oder weniger, weil das ist auch so ein Learning, was man dann herausfinden muss für das Kind. Aber ich denke, dass halt das Ideale eigentlich ist, um einen Nährboden zu schaffen für ein Kind, dass es einfach sich sehr, sehr viel bewegt und wir es eigentlich nicht einschränken. Also was ich so beobachte, da werden wir wieder am Ende des Tages, kommt alles auf Selbst Vertrauen und Bewusstsein wieder zurück, dass ich auch meinem Kind etwas zutraue, wenn es am Sessel klettert, wenn einfach tun lass. Und wenn ich aber das schon einschränke und du kannst das nicht, dass dann einfach langfristig Folgen haben wird, Neues auszuprobieren, Neues zu machen, offener zu sein. Ja. Aber was ich so erkannt habe, auch für mich persönlich, dass einer der wichtigsten Anker im Leben eigentlich der Sport ist. Weil wir haben ja jetzt Sportpsychologie und für mich würde ich ja vielleicht ein bisschen so, bei Sportpsychologie geht es ja nicht nur um den Sport und die Tätigkeit, sondern vielmehr auch um Wachstum, sich Herausforderungen zu stellen, siegen, gewinnen, besser als andere zu sein, also das ist ja schon der sportliche Kontext, dass ich eben im Sportpsychologie oder bei der Sport genau das ist eine Lebensschule eigentlich. Natürlich, es kann alles andere, es kann Gitarre spielen sein, es kann Kunst sein, aber beim Sport merke ich, dass man da ziemlich schnell durch den Wettkampf eigentlich in diese Barriere reinkommt, um eben persönlich zu wachsen.
Genau, Lebensschule trifft das ganz gut. Ja. Man ist sozialisiert, man trifft sie mit anderen, man gewinnt, man verliert, man unterstützt sie gegenseitig und genau deswegen ist aber wichtig, dass junge Sportlerinnen in erster Linie Spaß und Freude am Spiel haben und nicht zu schnell in einen Wettkampf-Druckmodus reinkommen, das zwar auch spannend sein kann, aber für viele dann auch hinderlich. Ja. Und ich habe letztens gelesen, ich weiß nicht, ob es in Deutschland oder Österreich war, dass sie auch eine Liga jetzt gegründet haben, wo sehr wohl auch Wettkämpfe gemacht werden, aber wo es egal ist, ob sie gewinnen oder verlieren, weil es einfach nur um das Spiel geht, wo erstmalig, laut diesem Artikel, die Liga erlaubt, aus Spaß den Sport auszuüben und nicht, dass dieser Leistungsvordergrund dasteht. Mhm. Und da sind wir bei Gesundheitssport und da sind wir sind ja bewegte Wesen, ja, Bewegung ist ja in uns drinnen und man braucht nur Kinder anschauen, Kinder bewegen sich. Denen muss man nicht sagen, jetzt geh mal, kletter da rauf. Kinder sind so schnell auf dem Klettergerüst oben, so schnell kann man gar nicht schauen, weil sie Bewegung lieben. Es wird aber immer wieder. Leben. Genau, Bewegung ist Leben. Ja. Und es ist wieder Schulsystem. Auch da könnte man halt ganz viel anderes machen: ein bewegtes Lernen, ja, auch im Schulkontext.
Ja. Ja, es ist halt alles nicht so leicht unter einen Hut zu bringen. Ja, du sprichst an, dass du sagst, das ist ja eigentlich die Basis, was man so sieht. Und ich habe auch schon ein Interview mit Eva Dollinger, einer der besten Triathleten in Deutschland, also in Österreich, kann man eigentlich sagen. Ja. Und da war damals zu ihrer Zeit, da war Triathlon noch gar nicht so populär und aber auch nicht olympisch. Und meine Fragestellung an sie war, warum hast du das eigentlich gemacht? Weil es ja Spaß gemacht hat, weil das dementsprechende Umfeld da war. Also das, genau das, was du eigentlich sagst, dass nicht ihr Ziel war, Olympiateilnahme, das leisten, sondern ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht. Und das sieht man dann auch, was für eine Prägung sie dann auch hat, dass sie eben sehr ausgeglichen eigentlich ist. Natürlich früher wahrscheinlich eher nicht, weil dann wären wir ja so wieder, wenn du sagst, Henne oder Ei, was war zuerst da, sondern das eine ergibt sich ja dann durch die Erfahrung und durch das Wissen. Aber man sieht halt dann schon, wenn man einen richtigen Zugang zum Sport hat, eben mit Spaß und Bewegung zu verbunden, das Ganze sieht, dass es sicherlich langfristig nachhaltiger und besser für einen ist als die andere Seite, mehr oder weniger.
Ja, die hat halt den Sport gemacht, weil sie Spaß gemacht hat. Und so gesehen dürfte es ja sehr viele Sportarten nicht geben, wenn es nur um sportlichen Erfolg bzw. der finanzielle Benefit gibt. Ja. Es gibt ja viele Sportarten, die finanziell gesehen unglaubliche Randsportarten sind und wo es unglaublich erfolgreiche Sportlerinnen gibt, aber die finanziell überhaupt keine Benefits haben. Ja? Wo dieser persönliche Ehrgeiz einfach so da ist, ich möchte besser werden und ich möchte es gut machen und denen sieht man die Freude auch teilweise an. Ja.
Wir haben auch ein paar Fragen von unserer Community und da ist einmal so die erste große Frage quasi, wie gehe ich mit Rückschlägen um, mit Verletzungen vor allem, aber auch, das ist so das Klassische, wenn man eine Trainingspause hat, 2-3 Wochen, dann steigt man wieder in das Training ein. Was wäre so für dich der Tipp, dass ich das mit einer gewissen Zufriedenheit, aber auch mit einer Balance quasi gut damit umgehen lerne? Was wäre da so ein gutes Learning oder wie kann man da die Sache herangehen?
Naja, eine Verletzung für einen Sportler ist nie was Angenehmes. Ja? Man einfach so, weil Bewegung angenehm ist oder wenn man auf einen Wettkampf hintrainiert, man verliert Trainingszeit, wichtige Trainingszeit und man hat eben diesen Rückschritt von einem Fitnesslevel. Das Ideal wäre natürlich, dass man diese Zeit, in der man körperlich nicht so trainieren kann, wiederum mental trainiert. Ja? Damit man zum Beispiel reflektiert, wie kam es denn zu dieser Verletzung? War ich überpowered? War ich unkonzentriert? War ich unachtsam? Habe ich zu wenig Schlaf gehabt? Musste der Körper quasi, wie es im Profisport tatsächlich oft der Fall ist, musste der Körper diesen Ausweg finden, weil ja. Wettkämpfe, Interviews, Trainings und vieles mehr einen so einnehmen. Und das Rad, da kann man nicht einfach sagen, ich mache jetzt 2 Tage Urlaub oder Pause, das würden die Sponsoren und vieles, die Trainer würden das nicht zulassen, dass der Körper tatsächlich diesen einen Ausweg findet, durch eine Verletzung, um rauszukommen.
Ja, lustig. Ja. Lustig, dass du das ansprichst. Das ist, glaube ich, nicht nur im Profisport, sondern auch im Hobbysport noch extremer. Und da super, dass du das auch ansprichst, dass man da jetzt die Zeit nutzen sollte, um zu reflektieren, aber auch sich Hilfe suchen sollte, psychologisch. Weil, was ich oft an meinen Athleten, auch bei mir selbst früher erkannt habe oder auch für vielen anderen, dass einfach die falschen Schlussfolgerungen geführt werden, dass es für sie dann, das ist das Paradoxe wirklich, dass sie sagen, wie du eben ansprichst, eigentlich ist es ein Hilfeschrei vom Körper, dass du jetzt einmal eine Pause machen solltest, deswegen kommt es ja zu einer Überbelastung und deswegen kommt es zu einer Verletzung, weil einfach alles zu viel ist. Aber was macht der Athlet? Der sucht sich andere Gründe und sagt zum Beispiel, das Training war nicht richtig strukturiert oder sucht sich andere Ausreden, wo man dann einfach, hey, das ist doch so klar oder oft krank ist. Krankheit finde ich auch sehr, sehr interessant und auch wirklich schwieriges Thema, vor allem, was ich halt jetzt auch oft beobachte und da komme ich auch an meine Limitationen als Coach, weil natürlich in der Winterzeit ist Verkühlung. Das heißt, wir sind mehr im Stress oder das Immunsystem ist sicherlich mehr gefordert als im Sommer, kann man jetzt einmal so grob einmal sprechen. Und natürlich sollte man ja das Training dementsprechend dann runterschrauben und auch reduzieren. Und wenn man dann halt hintereinander immer öfter krank wird, dann sollte man schauen, okay, was ist da jetzt der Körper oder will man ja irgendwas sagen. Aber oft fehlt da halt dann die Unwissenheit, aber auch zu sagen, ah, das ist war wegen, ja, weil ich die Einheit nicht gemacht habe oder sonstiges. Also ganz absurde Sachen dann, die man sich dann als Ausrede sucht dann. Mhm. Was ja auch schwierig wird.
Da natürlich auch jeder einzelne Fall ist wieder unterschiedlich und natürlich gibt es diese Gründe auch von außen. Nur sehr oft ist eben die Erfahrung da, dass es aufgrund von einer Überbelastung ist, aufgrund von einer Unkonzentriertheit, aufgrund von einer Stressphase und da braucht es diese Balance. Und die Erkenntnis eher beispielsweise im Winter, du hast das angesprochen, im Winter vielleicht mit dem Trainingspensum ein bisschen runter, aber verletzungsfrei durch diese Phase, anstatt eben überpowern, verletzt werden oder krank werden und dann erst wieder sehr viel verlieren. Und wenn man das eine mit dem anderen vergleicht, ist zwar beides ein relativer Verlust in einer optimalen Trainingssession oder Trainingsfortlauf, aber auf der einen Seite kann ich dann wieder gut weiter trainieren, ohne Verletzung, ohne Verkühlung. Und auf der anderen Seite habe ich größere Rückschritte. Wenn aber die Verletzung da ist, heißt natürlich reflektieren. Was mache ich daraus? Wie nutze ich die Zeit für mich bzw. anders? Was kann ich zum Beispiel visualisieren? Welche Atemtechniken kann ich nutzen und ausprobieren, um in weiterer Folge dann halt gut zu profitieren für zukünftige Situationen, wo auch wieder Verletzung sein kann.
Ja, da wäre man halt wieder bei dem Thema, aus dem Schlechten entsteht dann das Gute, dass ich halt dann Zeit habe für etwas anderes. Aber was sind so deine Beobachten? Was machen die meisten dann eben nicht? Also sie machen genau das nicht, aber was machen sie dann eigentlich? Also was ist dann das, was noch schlechter eigentlich alles macht und was man sich dann oft nicht bewusst ist?
Na, wenn wir es runterbrechen, natürlich schauen wir uns die Verletzung medizinisch an. zu selten schauen wir uns die Verletzung psychologisch an. Mhm. Ich habe auf den Postkarten für die Praxis hier haben wir draufstehen, haben Sie das schon psychologisch abgeklärt? Ja, weil eben viele medizinische Themen rein körperlich sind, aber viele auch der Psyche beruhen. Und deswegen ist es sehr wohl sinnvoll, auch bei diesen Dingen mal draufzuschauen bei einem Psychologen. Ja.
Und da werden wir auch wieder sowohl als auch. Also sowohl es ist, als auch. Also da sollten wir uns ganz, ganz einig sein, ja. Das Körperliche und das Mentale, das Geistige geht ineinander. Ja, und deswegen sollte man da auch viel mehr Rücksicht nehmen. Was ich halt so die Beobachtungen mache, das ist vor allem, dass die Leute dann eben sich eben nicht Gedanken darüber machen, also was wir jetzt gerade angesprochen haben, sondern genau das Gegenteil, leiden. Also einfach alles noch schlechter machen. Und da wären wir halt wieder bei dem Problem Ego, aber auch meine Sicht, dass ich einfach dahin leide und es macht es aber nicht der Sache besser. Also ich wäre dann extrem starr und verteufel quasi die Verletzung und wobei wir dann, das kostet ja auch Ressourcen, auch Heilungsprozesse, weil das zieht ja den Körper auch Energie, Kraft, was auch immer wir das benennen wollen. Und genau da sollte man ja eigentlich rauskommen, dass man sagt.
Ja, genau das ist das Trügerische, das Traurige eigentlich dran. Ja? More of the same heißt, ich kriege wieder das Gleiche heraus. Gibt es ein Zitat von Albert Einstein, Wahnsinn, Verrücktheit ist, immer das Gleiche zu machen und andere Ergebnisse zu erwarten. Und genau das ist halt die Problematik bei Menschen, die nur immer aus ihrer Sichtweise weiter agieren und eben diese anderen Sichtweisen nicht zulassen. Und das ist legitim, wenn es für einen passt und oft passt es ja auch, aber es ist schade, wenn man diese Unterstützung nicht holt, weil eben an dem Beispiel von vorher nochmal, jemand hat eine Verletzung, verliert 3 Wochen an Trainingszeit und überpowert dann aber, erstens, weil er zu schnell wieder voll durchstartet und zweitens, weil er dann diese Trainingszeit, ja die verlorene, aufholen möchte und ja, dann ist eigentlich logisch, was dann als nächstes wieder passiert.
Ja, das stimmt. Und es ist verdammt schwierig dann noch am Ende des Tages. Ja. Eine zweite Frage. Gibt es einen Unterschied? Also es wurde halt so geschrieben, mental schwach, mental stark. Gibt es da so einen Unterschied oder was merkt man, dass jemand mental schwach ist, mental stark? Gibt es da überhaupt eine Definition oder würdest du das eher sagen für dich auch persönlich, dass du sagst, ich würde das niemals kategorisieren?
Es ist auf alle Fälle ein Kontinuum von bis, mhm. Ja, man kann es runterbrechen auf 0 Punkte bis 100 Punkte. Es ist aber unglaublich komplex. Es ist in dem Sinne komplexer, wenn man wieder den Vergleich mental zum Körperlichen hernimmt. Körperlich kann ich die Muskelkraft messen, ich kann meinen Pace checken, ich kann den Puls checken. Ich habe körperliche Parameter, die viel klarer definierbarer sind. Gute Kondition, schlechte Kondition. Mental schwach bis mental stark hat einfach unterschiedlichste Dimensionen. Ja, kann ich mit meiner Nervosität umgehen? Kann ich gut kommunizieren mit mir, mit anderen? Habe ich die Methode der Visualisierung? Kann ich in unvorhergesehenen Situationen trotzdem fokussiert bleiben und meine Wettkampfleistung abrufen? Es sind einfach sehr viele Dimensionen, die das Sammelsurium mentale Schwäche und mentale Stärke ausmachen. Und das kann auch vielleicht sogar stärker variieren aufgrund von Alltagssituationen, emotionalen Situationen, weil wenn ich gewisse muskuläre Kraft habe und nicht krank bin, dann werde ich die muskuläre Kraft bei einem Krafttest wahrscheinlich gut abrufen können. Aber das ist ja dieses, bei einem Krafttest kann ich es abrufen, aber kann ich es auch im Wettkampf abrufen. Und das ist dann, so könnte man runterbrechen, die mentale Stärke ist die Leistung am Punkt abzurufen.
Ja. Und dann, wenn du sagst zum Beispiel Krafttest, ich kann ja nur die Kraft, dementsprechend meine maximale Kraft, sagen wir mal so definieren, ausüben oder halt auch wirklich, was soll ich jetzt sagen, ausüben, nehmen wir mal das Wort, halten wir jetzt kein anderes ein, nur in der Übung, in der ich auch dementsprechend trainiere. Das ist, glaube ich, der spannendste Punkt und zum Beispiel wir zwei tun uns jetzt richtig leicht, freundlich zu sein und auch uns zu verstehen und auch deine Aufgabe ist ja auch zuzuhören, aber in einem anderen Setting oder Kontext beziehungsweise Familie, unter Stress, da ist dann eigentlich, wo es eigentlich dann wirklich drauf ankommt, dass ich dann weiß und sage, okay, da ist jetzt meine Aufgabe, hier zu sein. Ja? Zum Beispiel familiär merke ich halt ziemlich schwierig. Ich kann meine Athleten oder auch alle anderen ziemlich leicht, sagen wir mal, belehren oder zumindest mal meine Ideen, meine Erfahrungen oder sonstiges sicher weiterzugeben, weil sie mir zuhören, aber auch ich den richtigen Moment erwische oder auch wie auch immer. Aber bei einer Familie oder bei einer nahestehenden Person ist das ist eine andere Welt. Und genauso halt im Training. Also es ist halt leichter, weil du auch damals angesprochen hast, Trainingsweltmeister im Training das abzurufen, die Leistung. Und da kommt man auch dann Fragen vielleicht, weil du immer die Trainingsleistung abrufst, deswegen kannst du es dann am Wettkampf nicht. Oder du einfach psychisch zu schwach oder zu sensibel bist, wie auch immer das jetzt definieren. Das ist ja dann auch schwierig. Also um das auch nochmal auf den Punkt zu bringen, der Raum, in dem ich mich befinde, ist dann nochmal entscheidend, um dementsprechend das auch abrufen zu können. Und manche, was ich halt so merke, können das in einem Raum sehr gut, wie zum Beispiel im Sport, aber in allen anderen Bereichen nicht. Das heißt, die Aufgabe wird ja eigentlich auch sein, was das Psychische betrifft, das zu transferieren. Also die Erfahrung, die ich gesammelt habe in einer Tätigkeit, in der ich mich ausgelebt habe, in allen anderen Bereichen zu transferieren, um mich dort dementsprechend auch weiterzuentwickeln, beziehungsweise in einer Harmonie mit mir selbst zu leben, oder?
Genau, dieser Transfer ist wichtig, ja. Und eben die Differenzierung von dieser Kraft ist, misst jetzt wirklich nur diese Kraft.
Also sehr spezifisch?
Genau, sehr spezifisch. Und die Sportart ist in der Regel eine Spur komplexer. Ja. Es gibt natürlich Beispiele, Kraftheben, das ist wirklich nur bezogen, also Gewichtheber, die stoßen das Gewicht nach oben und da geht es immer nur um diese genau eine Bewegung.
Ja. Ja, genau, ja.
Das ist sehr klar runtergebrochen auf genau das. Ja. Aber die meisten, vielen anderen Sportarten sind viel komplexer, gerade wenn wir auch jetzt Mannschaftssportarten hernehmen. Ja. Die ganze Dynamik,
ja.
Was da in einer Mannschaft passiert, ist dann nochmal ganz anders, wie jetzt der Tennisspieler, der 1-zu-1-Setting hat.
Ja, oder der Triathlet, der halt nur für sich alleine mehr oder weniger, wobei nach außen hin ist das auch viel Einfluss und da wären wir auch so in gewissen Situationen, wie gehe ich mit dieser Situation dann teilweise auch um, wenn mir zum Beispiel jemand beschimpft oder mir eine Flasche vorm Rad schmeißt und dann wären wir wieder bei der Sicht, war das absichtlich, war das unabsichtlich, also das heißt eigentlich auch viel mehr Verständnis eigentlich dann auch dementsprechend entwickelt, weil wir wissen ja, und das glaube ich, hat man sehr, sehr deutlich herausgehört, dass alles viel Energie kostet und wenn ich zu viel Gedanken mache im Wettkampf, dann natürlich, dass auch Ressourcen kostet und wenn wir auch wieder zum Eliud Kipchoge zum Beispiel kommen, das ist das, was mich so fasziniert, wenn ich zu 100% meine Leistung körperlich abrufen will, muss ich geistig in einem Flow-Zustand sein, das heißt, ich muss in der Sache sein und ich darf mich nicht mehr auf die Zeit konzentrieren, ich darf mich nicht mehr darum kümmern, wie schnell ich laufe, ich darf mich nicht um die Ernährung kümmern, um das Maximale auf körperlicher Ebene abzurufen und wir sollten auch ein bisschen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir alles, was wir mehr konzentrieren, mehr auf die Zeit schauen, auch alles andere kostet, zieht Energie, ja, und das fehlt dann, um dementsprechend gut zu werden.
Deswegen ist es so eine banale Frage im Wettkampf, wenn da eine Flasche hingeworfen wird, ob es absichtlich war oder nicht, ist zwar jetzt logisch nachvollziehbar und im besten Fall findet man eh die Lösung für sich, dass es nicht absichtlich war, aber vielleicht sogar noch besser bezogen auf dieses Beispiel ist, dass man sich die Frage gar nicht stellt, weil in dem Moment, wo ich mir da Gedanken drüber mache, bin ich schon nimmer mehr im Wettkampf.
Genau,
ja. Und dieses Bewusstmachen von diesen Situationen aufgrund von Erfahrungen oder aufgrund von Exploration ist eben auch Mentaltraining.
Ja. Definitiv. Und es ist halt extrem schwierig und da wären wir auch wieder im Isolierten, also in diesem Setting zum Beispiel, dass man sich das eben visualisiert, mehr oder weniger, oder gedanklich vorstellt. Wieder mal eine andere Welt, dann wären wir wieder theoretisch und Praxis, weil es im Isolierten durch mehr leichter und Praxis meine ich dann einfach, dass das viel zu schnell geht. Also wenn man dann davor, deswegen sollte man ja Wiederholung schafft Bedeutung, dass man das immer wieder wiederholt, dass es dann dementsprechend in dem Gehirn die Bahnen gebaut sind, würde ich einmal so nicht laienhaft ausdrücken, dass das dann dadurch schneller zu dieser Aktion oder ja, gedankliche Reaktion führt, oder? So sollte man das ja trainieren, weil man dann, wie trainiere ich meine mentale Stärke, indem ich mir das halt vorstelle, dass ich das eben dann, wenn es drauf ankommt, in einer stressigen Situation, wo keine Zeit ist, das automatisch quasi, also unterbewusst abrufe und das heißt immer wieder wiederholen.
Genau, ja.
Und das ist oft ein langer Weg. Also wir wissen ja bei den Muskeln quasi, dass Adoptionen quasi so lang stattfinden und dauert so. Und das ist auch wieder individuell. Manche adoptieren schneller, manche weniger.
Genau. Und auch wieder die Schwierigkeit, beim Muskeltraining hat man dann diese Leistungserfolge klarer durch die Muskeltests, ja, und vieles mehr und erhöht hier die Motivation, dran zu bleiben. Und beim Mentalen, die Frage mental schwach oder mental stark, ist es nicht ganz klar, definierbar und greifbar. Vielleicht gibt es ein Gespür, vielleicht gibt es eine persönliche Entwicklung, die wahrnehmbar ist, aber erst nach und nach wird es eben aufgrund von Ergebnissen und Leistungsabrufen definiert sein. Und die endgültige Antwort, ob jemand mental schwach oder stark ist, gibt es vielleicht auch gar nicht in dem Sinne, sondern es geht um die Beschäftigung damit und das Bewusstsein schaffen dafür. Und wenn ich mich intensiv damit beschäftige, dann werde ich merken, oh, da weiß ich wirklich nicht viel drum, haben wir vorher schon gehabt. Und deswegen ist es umso wichtiger, hier auch dran zu bleiben.
Eine weitere Frage, Grenzen überschreiten, was hält uns da wirklich ab? Und da war so Angst vor Grenzen oder Angst vor Erfolg?
Grenzen überschreiten jetzt über im
sowohl als auch, also im sportlichen Kontext, aber auch im psychologischen Kontext, aber da wären wir eigentlich eh bei Grenze überschreiten, das ist ja dann, die Grenze bedeutet ja Veränderung, das heißt, ich verlasse mein sicheres Land oder mein sicheres Haus oder wie auch immer das nennen wollen, das ist oft also auch das Schwierige, was die Kommunikation dann betrifft, oder?
Genau.
Stoßt du da auch dann an deine Grenzen, weil wir wissen ja psychisch, dass Worte quasi limitierend sind und was will ich eigentlich gerade sagen, also
ja, definitiv. Wie definieren wir das? Die Gewohnheiten, könnte man sagen, das eigene Leben ist in dem Sinne begrenzt durch die eigenen Denk- und Verhaltensweisen. Ja? Wittgenstein, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Genau das, was du jetzt gemeint hast. Ja? Ja. Und wenn ich Gewohnheiten, beispielsweise Trainingsgewohnheiten habe und die gehen nur bis daher und dann nie über diese Trainingsgrenzen hinausgehe, das kann sein, entweder übers Limit gehen oder auch andere Übungen einfließen zu lassen oder, dann wird es genau mein gewohnter Bereich bleiben und more of the same werde ich wahrscheinlich genau diese Ergebnisse weiterkriegen. Im mentalen Bereich auch. Habe ich nur gute Entspannungsmethoden, ist es zwar auch zweckmäßig und sinnvoll, aber wahrscheinlich macht es auch Sinn, in anderen Bereichen weiterzumachen. Das gleiche auch bei mir. Wenn ich einen Athletin betreue, sage ich immer, ich betreue gerne so lange, wie ich helfen und unterstützen kann. Aber jetzt bezogen auf das Wort Grenzen, irgendwann sind meine Fähigkeiten begrenzt für jemanden. Und dann ist es aber wichtig, dass das Gegenüber erkennt, vielen Dank, Georg, das war jetzt eine gute Zusammenarbeit. Jetzt möchte ich mental dranbleiben, aber bei jemand anderem, weil es hier quasi ausmentalisiert wurde, mehr oder weniger. Ja.
Ist das schon mal passiert?
Es passiert natürlich immer wieder, dass Sportler zu mir kommen, die bei einem anderen Sportpsychologen waren und dort gute Erfahrungen gemacht haben oder vielleicht ein weniger gute und hierher kommen. Und umgekehrt natürlich auch, dass jemand bei mir ist und dann irgendwann bei einem Punkt erkennt, okay, ich möchte woanders weitermachen. Das heißt, es ist sogar ein guter, natürlicher Prozess. Negativ wäre es, wenn ich einen Sportler so sehr an mich, an meine Person, an meine Methodik festklammern würde, dass ich da auch nichts anderes zulasse. Nein, das andere ist alles schlecht und das braucht es nicht. Nur ich habe die Weisheit, Ego. Ja. Das wär Irrsinn, ja, weil ich könnte ja niemals den Anspruch haben, die Erfahrung von einem 50-jährigen Sportpsychologen zu haben. Oder jemand, der gerade von der Uni kommt, mit anderen Sichtweisen. Oder ich habe früher viel Tennis gespielt, deswegen auch die viele Tennisbeispiele und halt meine sportlichen Zugänge. Und jemand anders hat halt andere sportliche Zugänge. Ja. Es wäre vermessen von mir zu sagen, ich bin hier das Maß aller Dinge. Ja.
Ja.
Ja. Also das wäre...
Ich glaube aber am Ende des Tages will der Mensch das irgendwie hören. Also das glaube ich schon, dass wir in diese Richtung tätieren. Dass wir genau, du hast das verstanden quasi, oder derjenige hat es dann verstanden, aber sehr weise und sehr schön eigentlich. Und du hast es ja auch in deinem Interview auch gesagt, dass es wichtig ist, mehrere Psychologen zu haben, bei einem Team zum Beispiel, weil jeder einen anderen Zugang hat zu der jeweiligen Person, weil es ja auch eine menschliche Beziehung ist. Das heißt, ich merke auch bei mir persönlich, dass manche mich einfach teilweise zu... wie soll ich sagen, aufbringend fühlen oder dass ich mich zu sehr schnell im Mittelpunkt stelle. Ja, zumindest so ist ihre Perspektive, was ja absolut gerechtfertigt ist. Deswegen kann ich ja mit denen dann auch nicht, was ja absolut schön und gut ist, und deswegen suchen sie ja dann andere, was ja auch im Coaching-Bereich dementsprechend meistens geht es ja nicht nur um deine Kompetenzen als Trainer, was die Trainingsplanung betrifft, ja, sondern vielmehr auch, kann ich mit diesen Menschen, ist mir der sympathisch, und wenn der mir unsympathisch ist, habe ich ja dann natürlich, die Barriere ist dann natürlich größer, aber oft kommen zu schnelle Rückschlüsse oder zu schnelle Vorurteile, weil wir müssen ja irgendwie ausselektieren, was ja auch nicht richtig gut ist, weil ich glaube, am Ende des Tages, wenn man mit jemandem in einem Raum sitzt und mit ihm viele Gespräche führt, hat jeder das Herz in irgendeiner Form am richtigen Fleck, also wir Menschen generell, aber natürlich dann in der Außenwelt quasi ist das dann schwer umzusetzen. Aber das sprichst du schon ein wichtiges Thema an, und das finde ich dann auch sehr schön, dass du dann sagst, okay, das sind meine Limitationen, ich kann dir nicht mehr weiterhelfen, und ja, hilfst du dann auch jemand dementsprechend, dass sie dann...
Unbedingt,
okay. Also das heißt, du lässt sie dann nicht alleine, sondern quasi...
Also ich habe natürlich ein Netzwerk von Sportpsychologinnen, und ich sage das bei der ersten Einheit schon, ja, wenn jemand aus welchen Gründen auch immer das Ambiente hier sagt, okay, kann sich das nicht vorstellen, mit mir zusammenarbeiten, dann ist mein Auftrag auch, dass ich gerne dabei unterstütze, jemand anders zu finden. Ja. Und bezogen auf diese regelmäßige Begleitung ist so ein Wording von mir auf alle Themen in der Psychologie, mein Ziel ist so ein bisschen überflüssig zu sein. Ja. Weil dann befähige ich jemanden, mein Gegenüber, bei seinen Problemen, bei seinen Aufgaben, Zielen im Sportbereich, so gute Methoden für sich anwenden zu können, dass es mich nicht braucht. Und dann mache ich einen guten Job.
Mhm, voll. Das wäre also quasi der Mentor auch am Ende des Tages, oder? Wird so ein Mentor beschrieben, dass der ein Wegbegleiter ist.
Wegbegleiter, genau.
Der dann auch der unterstützt. Der halt
immer wieder, aber der nicht sein muss.
Ja. Das spürst du dann, dass du da dann am richtigen Weg bist. Hast du das schnell heraus? Oder wie durch die Erfahrung, die du mittlerweile gesammelt hast, hat sich das herauskristallisiert, oder?
Also aufgrund dessen, dass ich natürlich schon sehr viele Gespräche geführt habe in meinem
Was
Leben.
Sind viele? Was sind viele ungefähr? Naja, würde mich gerne interessieren.
Ich bin jetzt seit 12, 13 Jahren Psychologe. Ich war immer in einer Praxis tätig. Ich war immer im Angestelltenverhältnis. Wahrscheinlich Tausende, ich kann es nicht sagen. Ja. Und irrsinnig viele Seminare. Und jeder von uns führt irrsinnig viele Gespräche im privaten Kontext. Ja. Nur so habe ich ganz viele Menschen kennengelernt. Und natürlich ist es mein Zugang auch oder meine Aufgabe, hier ein vertrauensvolles Setting zu schaffen. Mit Ambiente in der Praxis, mit ein paar Pflanzen stehen, ja, die du gesehen hast. Ja. Das können Kleinigkeiten sein. Und natürlich auch mit meinem Auftreten. Ja. Das beginnt bei der Begrüßung. Erster Moment, erster Eindruck, bis hin zu, wir haben zum Beispiel hier schuhfreie Praxis, dass man sich wohler fühlt, vielleicht dadurch.
Und das sind manchmal sauberer,
sind manchmal so Kleinigkeiten. Ja.
Ja, also das heißt, du machst dir da auch diesbezüglich sehr viele Gedanken, kann man eigentlich sagen.
Man macht sich viele Gedanken, nicht zu viele, aber es ist schon wichtig, dass man von der Art her in dem Sinne umgänglich wirkt oder ist, dass man auch möglichst angenommen wird. Ja. Weil wenn ihr Art hättet, die fast niemand annimmt, dann wird es schwierig mit vielen Klienten.
Ja, das stimmt. Ja. Was mich gern interessiert, weil du eh sagst, dass wir alle Gespräche führen, und da würde mich gern interessieren, wie du das Ganze angehst, wenn du jetzt da im Privaten quasi bist. Wie kannst du dann loslassen oder versuchst du dann extrem viel zu interpretieren und so, okay, was könnte das jetzt bedeuten oder heißen oder warum macht ihr die Aussage oder warum schaut der so? Oder kannst du da, weißt du, was ich meine? Also kannst du dann ein normales Gespräch noch führen oder nur noch psychologische Gespräche?
Also die Frage kommt oft während dem Studium auf, ja, und halt dann direkt danach, ja, wie ist das, kann man eben noch normale Gespräche führen und oder man stellt sich vor und jemand bringt in Erfahrung, dass man Psychologe ist, kam dann oft auch früher die Frage, ob man jetzt analysiert wird. Und letztendlich nein, weil erstens sage ich dann immer, na, ich kriege kein Geld dafür. Ja, in einem privaten Gespräch. Und zweitens, in so einem Setting wie der Praxis hier, stelle ich ja ganz andere Fragen, ist mein Gegenüber ja in einer ganz anderen Rolle. Und in einem privaten Gespräch, wenn man über, keine Ahnung, Banales wie Wetter oder Sport redet, geht es ja nicht so in die Tiefe. Bei manchen Gesprächen schon, natürlich mit Freunden und Familie, aber so bei gelegentlichen Kontakten ist man ja eher im Smalltalk. Mhm. Ja. Und da habe ich eigentlich ja gar kein Interesse, all diese Themen, die jemand vielleicht hat, zu erkennen oder zu erkunden.
Da könnte man sich so vorstellen, einfach wenn du dann jedes Mal mit Personen einen Marathon laufen würdest. Also wenn du wirklich ein All-Out-Marathon, weil das ist ja auch Energieressourcen, das, so kann man sich das eigentlich ziemlich gut vorstellen.
So viel Energie kosten würde, oder ein Beispiel die Körpersprache. Ja. Wenn jemand mit verschränkten Händen da sitzt, könnte es bedeuten, dass jemand ablehnend ist und dass es gerade nicht passt. Es könnte aber auch bedeuten, dass es jemandem kalt ist oder dass es gerade einfach so bequem ist.
Ja, schwierig.
Und deswegen ist Körpersprache zwar interpretierbar, aber man kann sie auch überinterpretieren. Ja.
Ja, das ist echt spannend, ja, voll, da muss man echt auch aufpassen, ja. Und ich glaube auch, dass durch die Erfahrung quasi das dann sich entwickelt.
Genau, ja, weil ich fühle meine Gespräche jetzt sehr wahrscheinlich sehr anders wie vor 10 Jahren.
Okay. Das heißt, auch da ein Entwicklungsprozess dementsprechend. Nicht, also das heißt, um das wieder zu schließen, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, mental können wir besser werden. Hast du noch irgendwelche Abschlussworte?
Ja, ich glaube, es ist eh gut durchgekommen, dass ich in dem Sinn ein Fan von der Psychologie bin, vom Sport natürlich auch, dass es einfach wichtig ist, zu erkennen, dass die mentale Ebene für sportlichen Erfolg, für sportliche Zufriedenheit relevant ist und wie es halt mein Zugang ist, dass mentale Begleitung durch einen Sportpsychologen, durch eine Sportpsychologin immer mal wieder sehr sinnvoll ist, vor allem im Profisport, auch natürlich im ambitionierten Hobbysport, aber die mentale Ebene ist halt ein Puzzlestück von sehr vielen, um seine Ziele zu erreichen, um, wie ich so schön sage, Leistung am Punkt liefern zu können.
Ja, sehr schöne Abschlussworte und ich glaube, am Ende des Tages hat sich auf jeden Fall herauskristallisiert, dass unsere Psyche das größte Kapital ist eigentlich, um es auch zu verändern oder auch etwas zu bewirken und wir sollten so früh wie möglich beginnen, um eben da auch Adoptionen beziehungsweise auch Verbesserungen hervorzurufen. Vielen Dank für dein Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Und ja, danke dir.
Danke auch.